So, hallo ihr Lieben, wir müssten jetzt online sein.
Ja, ich glaube auch. Hallo.
Nicole ist auch schon da. Cool.
Schon länger.
Schon
Ja.
länger.
Ja.
Genau, wir mussten schon 3 Minuten in der Leitung hängen und schweigen, weil wir nicht wissen, wann Facebook online schaltet. Manchmal machen die das nämlich eher.
Ja, also
Und
falls man das hätte eher gehört haben sollen, dann hat man gehört, wie wir versucht haben zu schweigen und es nicht geschafft haben.
ja, das stimmt.
Ja,
Und
ja.
ich musste, ach, egal. Also ich musste eigentlich gerade, ich habe gerade zu ihr noch gesagt, ich muss eigentlich noch mal aufs Klo. Und man muss erwähnen, dass ich schon 4-mal auf dem Klo war in einer Stunde. So,
Ja, und
das
ich habe
zum
gesagt, also Mandy kann ja auch ruhig dann nochmal gehen. Also, ja.
Also ihr
Wir sagen
könnt,
das einfach nicht. Ja.
genau, ihr könnt den Stream, wo ihr gerade gelandet seid, gerne teilen, damit noch andere Leute drauf aufmerksam werden. Und ihr könnt kommentieren und Fragen stellen und ja, irgendwas sagen, wenn euch was Kluges dazu einfällt.
Genau, ja.
Genau. Wollen wir mal überlegen, wie wir uns kennengelernt haben?
Ja, das haben wir haben das schon mal überlegt, aber wir wissen es eigentlich
Genau.
nicht mehr so wirklich. Es ist uns nicht eingefallen. Ich glaube, wir sind uns einfach irgendwie online mal so über den Weg gelaufen. Also
Ja.
irgendwie, ja.
Aber vielleicht willst du von Ebenerdig erzählen? Weil
Ja,
da sind wir
genau.
nämlich
Also
nah dran, wie wir uns kennengelernt haben.
stimmt. Ich habe die Mandy irgendwann mal gefragt, weil wir uns da aber schon kannten, aber wann genau wir uns kennengelernt haben, weiß ich auch nicht mehr. Und da habe ich Mandy mal gefragt, ob sie nicht Botschafterin von Ebenerdig werden möchte. Ebenerdig ist oder war eine Initiative, die ich und mein Mann gegründet haben. Und zwar ging es
Ich kann
da
das eben mal
darum.
nebenher auf dem, also zeigen in dem
Genau.
Video.
Also
Wenn ich
man kann das
jetzt
online
auf
auch noch sehen, wenn man.
edenerdig.de, könnt ihr auch mal hingehen.
Genau.
Genau.
Genau, das ist ebenerdig. Und da haben wir so alle möglichen Infos zusammengetragen über Inklusion und Barrierefreiheit, weil mein Mann ja Rollstuhlfahrer war. Den sieht man da jetzt auch
Genau,
gerade,
der
der
ist
ist
da
nämlich
oben gerade gewesen.
weg.
Ich muss mal eben meine Brille holen, sonst sehe ich, der Bildschirm ist so weit weg. So,
Genau.
perfekt.
Da unten sieht man unsere Schirmherrin, die, genau, und die hatten wir auch noch.
Die
Und
da
dann,
eben war, ne? Warte mal.
genau. Und dann einfach, damit das ein bisschen publiker wird, was wir so machen, haben wir einfach ein paar Christen gefragt, ob die für uns Botschafter werden möchten. Und das war eben auch die Mandy und der Jens Böttcher. Und
Genau. Guck mal hier, da
ja.
sind wir. Das ist der Jens Böttcher, den findet er übrigens auch auf Facebook, ist ein ganz toller Musiker, wie ich finde. Ich habe ihn letztes Jahr erst kennengelernt beim Wohnzimmerkonzert hier in Berlin.
Ja, das ist
Das war cool.
genau, das ist der Jens. Ja, der hat ein Video auch für ebenerdig gemacht.
Ja.
Ein ganz schönes.
Ist das hier auch auf
Und
der Seite zu sehen irgendwo?
auf
Ganz
der Seite nicht, aber auf meinem
bei,
Blog kann man sich das angucken.
ja, oder auf
Ja.
YouTube findet man es auch, glaube ich, ne?
Und die beiden, also dich und Jens, habe ich damals gefragt, weil ich fand, dass wir einfach so dieselben Werte geteilt haben, weil euch beiden die Liebe Gottes so wichtig ist und dass jeder Mensch wertvoll ist, weil Gott ihn liebt. Und das fand ich das einfach mal so als Grundbotschaft und ihr euch
Ja.
auch immer dafür eingesetzt habt. Und deswegen fand ich, das passt dazu.
Ja.
So ebenerdig.
Ja, da sieht man ja
Ja.
schon den Markus. Unser Thema heute ist ja leider nicht so ein schönes Thema. Ich lese es nochmal vor für alle, die das später als Podcast hören. Überleben nach Suizid, wie man weiterlebt, wenn der Partner den Freitod wählt. Ja, willst du mal erzählen, wie du Markus kennengelernt hast? Und wann das
Ja.
war?
Ja, also relativ unspektakulär kennengelernt, war mit mir zusammen in meiner Kirchengemeinde, als ich noch ein Teenager war. Und da haben wir uns kennengelernt und anfangs waren wir nur befreundet, war für mich eigentlich eher so ein bisschen was wie ein großer Bruder.
Ja.
Und später waren wir dann eben auch ein Paar. Und deswegen kann ich Markus ziemlich lange, also so seit, da muss ich mal überlegen, Anfang der 90er irgendwann, also das genaue Zeitdatum fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Und da kannte ich Markus auch noch als Fußgänger. Also man hat ja gerade gesehen, da saß da ein Rolli und ich habe ihn
Ja.
kennengelernt, da war er noch Fußgänger
Ja.
und ist Motorrad gefahren.
Wie alt
Genau.
wart ihr denn da?
Ich war boah,
Boah, so lang her,
jung,
1990. Sag doch
nee,
einfach mal,
90er
wie alt
war.
du heute bist.
Dann, wieder, willst du es jetzt wieder wissen, Giri?
Ja, weil ich, die,
ich bin 38 jetzt. Genau, ich bin 38, dann können wir das ausrechnen. Ich muss immer
ich
erst.
Ich bin so aufgeregt, um das jetzt auszurechnen.
Ja, ich
aber ihr wart ziemlich jung da noch, ne?
Ja, Markus ist ja älter, der ist 8 Jahre älter gewesen und der ist Jahrgang 70 und ich 79. Mhm. Und dann haben wir uns kennengelernt, ich glaube, eben, also ich war noch ein Teenager, deswegen halt so, er war dann schon ein junger Mann und dann später, ich glaube, ich war 16 und er dann 24 oder so. So um den Dreh muss das gewesen sein. Ja, genau. Und deswegen, also wenn man so denkt, also Markus ist ja letztes Jahr gestorben, war das schon eine ziemlich lange Zeit. Ja.
Ja, schon, das ist ja dein halbes Leben, ne? Noch länger.
Ja, genau.
Du hast gesagt, du hast ihn als Fußgänger kennengelernt. Schöner Begriff, finde ich. Also
Fußgänger?
Fußgänger, ja.
Ja, stimmt. Aber das ist noch so, den Unterschied hat Markus selber gemacht, weil er ja kein Fußgänger mehr war. Also, ich meine, wir sind ja alle Fußgänger, ich bin ja auch Fußgänger, aber für ihn war das so, dann war ich kein Fußgänger mehr. Dann war ich Rollstuhlfahrer oder, naja, es ist vielleicht auch eher das, was die Leute gesehen haben, so. Dann war er Rollstuhlfahrer und nicht mehr einer von den anderen sozusagen.
Und was ist passiert? Ja. Warum wurde er Rollstuhlfahrer? Warum
Markus hatte einen Motorradunfall in Österreich 95 und auch auf einer Gemeindefreizeit. Also falls jetzt irgendwelche Freunde von früher zuhören sollten, es waren auch Freunde mit dabei.
Welche Gemeinde war das?
Ja. Das war unsere Heimatgemeinde, Urgemeinde, wie Markus mal gesagt hat. Das ist eine Landeskirche. Gibt es auch heute noch, heißt aber heute anders. Damals hieß die Evangelische Zionskirchengemeinde in Herne. Heute heißt sie, glaube ich, Zion Bladenhorst oder irgendwie so. Naja, schöne Grüße.
Nie gehört, aber auch von mir schöne Grüße.
Nie gehört. Nee. Ja, genau. Also ich meine, ist ja mit Gemeinden so. Die machen ihre Entwicklung durch. Die ist heute natürlich eine andere als damals, aber ja.
Ja.
Genau.
Warst du beim Unfall dabei? Also bist du mit ihm mitgefahren oder?
Nee. Also wir sind alle zusammen als Gruppe zum Schwimmbad gefahren oder wollten zum Schwimmbad fahren und Markus und sein bester Freund, der auch Markus heißt, die sind vorgefahren mit dem Motorrad und dann wir mit den Autos hinterher und dann hatte Markus den Unfall, ist nach einem so halb in einem Tunnel in ein Auto reingefahren oder das Auto in ihn, das hat sich irgendwie nie so wirklich geklärt. Und dann ist er einen Hang runtergestürzt. Und wir als Auto waren dann direkt hinterher und haben dann angehalten und haben erstmal noch gedacht, oh nee, schon wieder ein Motorradunfall, weil wir so viele auch schon vorher gesehen hatten. Also ist einfach auch für den Motorradfahrer nicht so, bist einfach schneller, hast ein bisschen eine schnellere Eingriffsfläche und gerade so in den Bergen fahren auch viele Motorradfahrer die Kurven sehr gerne.
Ja.
Und dann haben wir angehalten und das dann auch gesehen, dass es Markus' Maschine war und mussten ihn erstmal suchen und dann lag er dann da am Hang.
Das ist ja ein krasser Schock, oder, wenn du da deinen Freund findest?
Damals war, ja, das war so,
da oder wart ihr schon verheiratet?
Nee. Da hatten wir gerade so angefangen, eine Beziehung zu haben, aber dann doch wieder nicht. Und das war noch so eine Bindungsphase. Und obwohl es war krass, aber irgendwie das, ich habe da schon gewusst, dass der das überlebt. Also das war ganz, das war manchmal weiß man was, ahnt man was, also oder spürt das sofort. Und so ähnlich war das auch, als Markus letztes Jahr gestorben ist. Da habe ich auch sofort gespürt, dass er nicht mehr lebt. Also, und damals am Hang war das so, da habe ich gespürt, das überlebt er.
Mhm.
Ja.
Wie erklärst du dir das? Das ist so ein siebter Sinn, ne? Oder?
Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Also ich bin hochsensibel. Das bedeutet, dass ich.
Das hatten wir ja vor zwei Wochen das Thema.
Genau, das können sich alle anderen da nochmal anhören, was es bedeutet. Und das, das ist dann einfach, dass man ein Gespür, also hohe Sensibilität ist ja sehr unterschiedlich und individuell also bei jedem auch nochmal ein bisschen anders ausgestaltet, ausgeartet,
ausgebildet.
Ausgeprägt, dankeschön. Und bei mir ist es manchmal so, dass ich dann so ein Empfinden habe oder so eine Gewissheit habe über irgendwas. Also es ist nicht oft, aber manchmal ist das so. Und vor allem, wenn das mit Menschen zu tun hat, die einem ja nahe sind und ja, und damals am Berg, da wusste ich, also das überlebt er. Und,
war er denn so schwer verletzt, dass es wirklich um Leben und Tod ging?
Anfangs ja. Markus hatte auch noch den Hals, also hatte die Halswirbelsäule angebrochen, die musste erst stabilisiert werden und dann eben noch eine Bruchstelle am Brustwirbel. Und die am Brustwirbel, die ist hauptsächlich, also da war die Lähmung so ab Brust, Quarzen abwärts und hätte aber eben auch eine Halswirbelfraktur werden können und da ist es dann schon ziemlich riskant. Also jetzt Beispiel Samuel Koch ist ja weiter oben gelähmt und da war das ja auch ziemlich haarscharf, dass er das überhaupt geschafft hat und bei Markus hätte das dann auch so sein können, aber da war der Halswirbel in Anführungsstrichen nur angebrochen und konnte stabilisiert werden. Ja.
Und dann seid ihr trotzdem, also was heißt trotzdem, ihr seid zusammengekommen, auch durch diesen Unfall.
Ja, nicht durch den Unfall.
Also trotz des Unfalls.
Ja. Ach so, trotz des Unfalls. Ja, das hat mich ja...
Es ist ja schon, was, wenn ich mich wirklich entscheide für einen Menschen, der eine Behinderung hat. Ne?
Ja, aber ich glaube, da kommt mir zugute, dass ich einfach ziemlich jung war.
Ja.
Ich habe, das bin ich schon oft gefragt worden und das war für mich irgendwie nie eine Frage. Weil, ich meine, Markus und ich haben eh so eine, er war mein bester Freund, ich war ein bisschen in ihn verliebt und ich wusste noch nicht so genau, ist das jetzt Liebe oder nicht oder was ist das und deswegen war ich mir auch nicht so sicher und dann war das gerade so auf dieser Freizeit, dass ich dachte, oh ja, doch, ich bin mir sicher, ich möchte mit dem Mann gerne eine Beziehung haben. Und dann, ja, dann hatte er einen Unfall und irgendwie hat das für mich nichts geändert. Ich habe dann einfach gedacht, naja, gut, ob der jetzt laufen kann oder nicht, ist mir doch egal. Und cool. Ich habe mich da einfach, wenn man als Teenager in dieser Zeit ist, entwickelt man sich ja sowieso neu. Die Persönlichkeit entwickelt sich neu, man geht entweder in eine Ausbildung oder in einen neuen Lebensabschnitt und ergreift das alles so, dieses Leben, dieses neue Leben. Und das war für mich dann eben meine neue Welt, so das zu ergreifen und das mal zu gucken, wie das wird. Und später dann im Krankenhaus hatten die auch ein Patientenseminar, da haben die dann erklärt, was auf uns zukommt, auch als Paar oder als falls wir später mal Familie haben wollen und all diese Themen, welche Einschränkungen eben auch Angehörige von Menschen mit Behinderungen dann haben, was einen erwartet. Und Markus hat immer gesagt, du musst dir das überlegen und das ist nicht schlimm, wenn du sagst, du willst das nicht. Aber ich habe immer gesagt,
schaffen wir schon.
Ist okay. Das war doch zu dem Zeitpunkt auch alles noch völlig normal. Es ist einfach, und das sage ich auch heute noch, auch mit dem, was ich jetzt erlebt habe, es ist ein anderes Leben, aber die Einschränkungen kommen nicht unbedingt durch den Menschen, mit dem man zusammenlebt, sondern dadurch, wie man vom Umfeld eingeschränkt wird. Und das war eben auch ein Grund, um ebenerdig zu gründen, dass es darum ging, mal aufzuklären, in welcher Situation Menschen mit Behinderung oder auch deren Familienangehörigen sich befinden und aufzuklären, wo es Barrieren gibt, wo es Einschränkungen gibt, damit man gemeinsam diese entfernen kann, damit Menschen mit Handicap einfach besser und freier leben können.
Ja.
Dann später. Ja.
Wie kam er denn damit zurecht? Mit seiner Behinderung?
Ja, genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Anfangs ziemlich gut. Also er so eine Kämpfernatur. Ich meine, natürlich hat er immer ein bisschen auch gehadert, aber er hat immer so gesagt, hey, super, ich habe immerhin noch meine Arme. Ja, weil das war...
Ja, wie wichtig, das war, ne? Das ist... Ja.
Genau. Also überhaupt sich mit den Armen bewegen zu können oder jemand anders auch berühren zu können, weil das ist natürlich was du da nicht hast, wenn du nur noch die Halswirbelsäule hast. Und du kannst, man kann natürlich auch mit den Armen, du kannst dich frei bewegen, man kann sich selber pflegen, sich selber die Zähne putzen, das geht alles nicht mehr, wenn der Halswirbel kaputt ist. Und da hat er einfach den Willen gehabt, möglichst viel zurückzuholen von dem, weil man auch bei einer Querschnittslähmung ja immer noch nicht weiß, welche Nerven sich zurückentwickeln und zu trainieren und einfach im Rolli möglichst viel rauszuholen. So, dass der hatte dann ziemlichen Ehrgeiz, einen ziemlichen Kämpferwillen in der ersten Zeit, in den ersten Jahren. Und das dann später kam Markus dann...
Sieht man hier auch gut auf dem Foto bei Ihnen, ehrlich.
Ja, genau. Also das ist sowas, er ist dann so eine Halfpipe gerollt und hat einfach, er hat immer so ausprobiert, ist so an die Grenzen gegangen, immer mal so geguckt, so was kann ich denn machen, weil ihn das auch immer so angekotzt hat, wenn andere Leute gesagt haben, ja, das kannst du ja eh nicht, weil du sitzt im Rolli.
Und hast du zugeguckt, wie er durch die Halfpipe gefahren ist?
Ja, wir hatten am Anfang so ein bisschen ausprobiert. Das ist halt so ein Loch.
Ja.
Nee, warte, das Foto ist das, wo oben drauf steht. Nee, es gab auch eins, wo in so ein Loch gefallen ist. Sah sehr lustig aus. Also als wäre irgendwie die Erde
gestoxen
oder so. ja, dann habe ich natürlich auch geholfen. Also dann, wenn da jetzt irgendwie, es hat, ist dann auf zwei Rädern da runtergerollt. Und ja, solche Versuche sind natürlich auch
echt
mal...
Schiss haben da.
Ja, der ist
also
wirklich
schon ich
Grenzen
als Zugucker,
gegangen.
Das, ja.
Ja, das ging dann vielen so. Also wenn er dann auch mal so eine Treppe hochgerobbt ist und also der hat sich echt, hat versucht, sich da nicht einschränken zu lassen und dafür zu kämpfen. Und naja, das hat dann aber irgendwann aufgehört. Weil der dann später nochmal ins Krankenhaus kam und dann weil er gekämpft hat, der hat hier in unserem Haus Laminat verlegt und das wollte er unbedingt selber machen und hatte diesen Ehrgeiz und dann ist er mit dem Pol beim Boden geschrappt und hat sich eine Wunde zugezogen und die ist innerlich dann weiter gegärt und hat ihn im halben Hüftknochen weggefressen. Und
oh je. Das ist noch gar nicht so lange her, oder?
Doch, das war 2001.
Ach so, ja.
Genau. Ach man, genau. Wenn man mir jetzt so zuhört, das ist so eine geballte Ladung an Informationen und so viel, es klingt so scheiße, aber das war, naja, war auch scheiße. Aber
was hast du an ihm dem am meisten geliebt?
Gott, das ist jetzt im Nachhinein echt eine total schwere Frage. Weil Markus' Persönlichkeit sich in den letzten Jahren oder auch durch diese Sachen sehr verändert hat. Am Anfang fand ich seinen Humor unglaublich cool. Ja. Das habe ich echt gemocht. Und was ich auch mochte, war, dass es ihm total egal war, was andere Leute von ihm gedacht haben. Da hatte so ein in sich ruhendes Selbstbewusstsein.
Mhm.
Und dass er Gott einfach unglaublich lieb gehabt hat. So, das ist.
Ja.
Und auch, dass er Sachen nicht einfach hingenommen, sondern hinterfragt hat. Da sind wir uns ja ähnlich. Also so ein bisschen beide so kritische, nicht leichtgläubige Typen.
Mhm.
Aber das mochte ich gerne an ihm. Ja, aber einiges davon ist dann in den letzten Jahren ziemlich verloren gegangen.
Ja, woran lag das?
Also ich denke, ein Teil weiß ich, also Markus ist dann ist dann eben mit einer lebensbedrohlichen Sepsis nochmal ins Krankenhaus gekommen, 10 Monate.
Das war das, wo er das Laminat verlegt hat, oder?
Genau, hat
genau,
ums Überleben gekämpft
ja.
Und nochmal, also dazwischen lagen, lass mich überlegen, 5 Jahre, also zwischen dem Unfall und dann nochmal diese Situation. Und wir hatten eigentlich vorgehabt, hier in Ostfriesland ein neues Leben zu beginnen mit diesem Haus und mehr Freiheit zu erleben. Wir haben vorher in einer 50 Quadratmeter Wohnung gelebt, so mit Rolli, und das war scheiße eng.
Ja.
Und dann ist eben alles auf einmal zerplatzt. So sein Körper, also alles, was er sich erkämpft hatte, die 5 Jahre war hin, sein Körper war noch schlimmer dran als vorher. Alles, das Haus war halb saniert, wir konnten es nicht weiter sanieren, ihm ging es körperlich total schlecht, dann gab es finanzielle Schwierigkeiten, weil er, während er im Krankenhaus war, eben sind die Bezüge weggefallen, unser Erspartes ist draufgegangen, wir mussten Kredit aufnehmen, es war, also so auf allen Ebenen, an denen man, die so eine Identität ausmachen, war das dann kaputt, so.
Ja.
Und, da hat er lange Zeit gebraucht, um sich davon zu bekrabbeln. Und von da an war es eigentlich immer so, dass er so sehr starke Stimmungsschwankungen hatte. Also ich würde jetzt nicht in Richtung bipolare Störung gehen, das wäre jetzt so krass. Also er ist später auch nochmal in Therapie gegangen, so jetzt auch die letzten 5 Jahre vor seinem Tod. Und da hat man nochmal eine Anpassungsstörung diagnostiziert. Und das bedeutet, dass derjenige Schwierigkeiten hat, sich an seine neue Lebenssituation zu gewöhnen und das zu akzeptieren. Und dann ist Markus immer so hin und her geschwankt zwischen jetzt verändere ich mein Leben und es wird alles gut und ich suche mir Sachen, die mir Freude machen, die mir Spaß machen. Also immer noch so zum Teil diese Kämpfernatur.
Mhm.
Aber er ist vom Kämpfen einfach müde geworden.
Ja.
Auch so nach vielen Jahren. Und dann ist er immer mehr, gab es dann so sehr krasse Stimmungsabschwankungen, die ziemlich tief gingen. Und das wurde in den letzten Jahren dann immer schlimmer.
Mhm.
Vor allem, als sich dann der Unfall 20 Jahre gejährt hat, da ist irgendwie, ja, als hättest du einfach, als wäre irgendwie innerlich sowas kaputt war. So das Jahr, bevor er dann gestorben ist.
Er hatte auch Phantomschmerzen, hast du mal gesagt, ne?
Das kommt auch noch dazu. Also,
ja.
der Grund, warum Markus Suizid begangen hat, ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und ich weiß das in letztendlicher Zusammensetzung auch erst seit ungefähr 2 Monaten. Schätzungsweise, er hatte Phantomempfindungen, also die hatte er auch schon relativ lange, aber die sind nochmal schlimmer geworden nach dem zweiten Krankenhausaufenthalt, weil im Prinzip er dann nochmal eine zweite Querschnittslähmung hatte, dadurch, dass noch ein paar Wirbelkörper unterhalb seiner Bruchstelle wegen Gesetzes zusammengebrochen sind. Mhm. Das bedeutet, er hatte auch eine gekrümmte Haltung plötzlich und konnte schwerer atmen. Und also das kam noch dazu. Und dann war es eben so, dass mit der Zeit diese Phantomempfindungen immer schlimmer geworden sind. Und nicht Phantomempfindungen, wie das so allgemein bekannt ist von Leuten, die eine Amputation haben. Mhm. Da ist es ja oft so, dass die entweder den Schmerz noch spüren oder auch manchmal das Körperteil noch spüren, obwohl es nicht mehr da ist. Markus hat seinen Körper nicht mehr gespürt, aber der hat das immer so gespürt, als würde sein Körper jeden Moment aufwachen, wie wenn einem der Arm einschläft oder die Beine einschlafen und das so kribbelt. Ist ja total unangenehm, gerade so zum Schluss, bevor dann das wiederkommt, so dieses Gefühl. Und das hatte er in unregelmäßigen Abständen und so seit Januar vorletzten Jahres, also ein halbes Jahr bevor er gestorben ist, hatte er das jeden Tag. Also er ist morgens aufgewacht und dann hatte er das Gefühl, mein Körper wacht gleich auf, und es war aber nicht so. Und das war echt das pure Grauen. Also das ist einfach...
Ja, jemand, der das nicht erlebt, kann sich da gar nicht reinfühlen, ne?
Ja, es ist eben so, weil zum einen man glaubt, oh, mein Körper wacht gleich auf, ja, aber zum anderen ist eben dieses Empfinden da, und es ist wie so, er hat es in seinem Abschiedsbrief auch geschrieben, dass es ihn verhöhnt hat, ne? Also so... Und es ist ja auch ein unangenehmes Körpergefühl. Es ist ja jetzt nicht irgendwie... Und das Blöde mit solchen Phantomempfindungen ist eben, dass man kann das medikamentös behandeln, aber es gibt da keine hundertprozentige Sache. Und dann ist man auch so abgedämpft. Du bist halt dann so sehr stark unter Drogen gestellt. Und dann bedeutet das, dass man eben auch anders eingeschränkt ist. Dann kann man kein Auto mehr fahren, dann kann man sich nicht mehr konzentrieren, man ist irgendwie nicht mehr wirklich ansprechbar und...
ist auch keine bessere Wahl, also dann, ne?
Genau, ich meine, alleine das wäre sicherlich auch noch, oder ist sicherlich auch noch ein Grund gewesen. Und da hat er auch schon immer gesagt, ich mag nicht mehr, und soll ich jetzt nochmal so und so viele Jahre im Rollstuhl sitzen, und mein Körper baut immer mehr ab und ich werde älter und genau.
Also es war der 25. Juli 2016, oder?
Genau.
Genau. Magst du erzählen, wie dieser Tag lief?
Kann ich machen. Man kann es auch zum Teil in meinem Blog nachlesen. Also das war so für mich ein ganz, nicht ganz normaler Tag. Also das Blöde ist ja, dass man im Nachhinein plötzlich Dinge ganz anders versteht, ne? Was mich an dem Tag sehr gewundert hat, ist, dass Markus morgens wach geworden ist, und der war so geschwitzt. Also so richtig, ich habe gedacht, was ist das denn hier? Ich habe noch so zum Scherz gesagt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, also sorry, wenn man das jetzt so hört, ne? Ich habe noch gesagt, boah, was ist denn das hier für eine Puma-Höhle, ne? Weil ich gedacht, so, was ist mit dir los? Und dann habe ich natürlich auch Sorgen gemacht und habe gesagt, also wenn du so, bist du krank, hast du Fieber, Lungenentzündung, was auch immer, weil der hatte mal eine Lungenentzündung. Wenn das nicht besser wird, gehst du nachher zum Arzt, und nee, ich habe nur nicht gut geschlafen und ich habe schlecht geträumt, und und das fand ich schon ziemlich merkwürdig. Und nachher weiß ich eben, dass er wahrscheinlich die ganze Zeit nicht geschlafen hat oder beziehungsweise hat Angstschweiß hatte vor dem, was er tun möchte. So.
Ja.
Und dann war so ein normaler Alltag. Ich habe mich vormittags mit einer Freundin getroffen, mit der ich so ein paar Sachen durchsprechen wollte für Ebenerdig, für die Zukunft, bin ich nach Hause gekommen, und Markus wollte ins Fitnessstudio fahren und dann danach eben zur Arbeit, beziehungsweise wir hatten da die Beratungsstelle oder seine Termine schon seit 4 Wochen gecancelt, weil es ihm so scheiße ging, weil es ihm so schlecht ging. Und ich weiß gar nicht mehr, ich hatte keinen Termin an einem Tag. Nee, hatte ich nicht. Und dann war das so, dass ich noch gesagt habe, okay, dann, wenn du aber nach Hause kommst, dann machen wir was Schönes, fahren wir ins Café oder so. Und dann hat er gar nichts gesagt, mich nur traurig angeguckt. Und dann hat er dann gesagt, was war der letzte Satz? Ich verdränge das immer.
Ich bin weg. Oder ich bin dann mal weg, habe ich heute im Blog gelesen.
Ja, ich bin weg, genau. Ja. Ich bin weg. Und und dann war er auch weg. Und dann ist er einfach nicht wiedergekommen. Ja.
Und du hast dann in dem Fitnessstudio angerufen?
Ja, später dann. Ich habe mit meiner Tochter, also
nennen wir sie mal Lütte Locke.
Ja, oder Lütte. Ich versuche ihren Namen so ein bisschen rauszuhalten. Ich meine, es ist blöd, weil da sieht man auch Fotos und so, aber ich möchte einfach.
Ich glaube, da haben alle Verständnis für auch.
Genau, und sie ist halt auch eine Lütte Locke, man sieht sie auch. Also ich nenne sie häufig auch Lütte. Sagt man hier aus Friesland, Lütje oder Lütte. Und
ich habe ihr Familienfoto eingeblendet, das ist ein halbes Jahr vor dem Tod von Markus.
Ja, so ungefähr. Ja. Genau, das das Foto macht gerade Lütte. Die drückt da gerade auf den Auslöser. Also sieht es aus, als würden wir uns was ganz Faszinierendes angucken.
Das ist stimmt, ich habe erst am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Käfer oder irgend so ein Tier oder so.
Ja, genau. Ja, doch, sie hat einen Käfer in der Hand, genau. Ja, wir haben im Garten gesessen und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet und er kam nicht. Und dann war ich schon ziemlich sauer, weil ich eben dachte, wieso kommt er jetzt nicht nach Hause? Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich wusste ja, dass es ihm nicht so gut ging oder ziemlich schlecht ging. Und wir hatten auch vereinbart, dass wenn das jetzt so weitergeht, dass er nochmal guckt, dass er eine Therapie bekommt oder notfalls auch in eine Kur fährt, weil ich dachte, ist einfach Burnout, hat sich überarbeitet und er hat das immer so ein bisschen so damit begründet. Und dann, habe ich gedacht, okay, vielleicht fährt er nur ein bisschen rum und um den Kopf frei zu kriegen nach dem Studio oder so, im Fitnessstudio, und war aber nicht so. Ja, und dann habe ich im Fitnessstudio angerufen und die sagten mir, ja, dass er gerade eingecheckt hätte und dass er sich dass sie es ausrichten würden, dass ich angerufen hätte und dann kam er immer noch nicht nach Hause und später, nachdem ich dann Tuli ins Bett gebracht habe, habe ich dann nochmal angerufen oder kurz vorher, ich weiß gar nicht mehr genau im Ablauf. Und dann haben die gesagt, dass sie es ihm ausgerichtet hätten und dass er gesagt hat, oh, das wäre aber süß, dass ich mir solche Sorgen mache. Und das hat mich so auf die Beine gebracht, weil ich dachte, wie jetzt? Und warum sagt er süß? Weil sowas hat er nicht, also so das Wort hat er eigentlich nicht benutzt, so irgendwie. Und später hat sich herausgestellt, dass es ein ganz anderer Rollifahrer war. Also der hat sich gefreut, weil er dachte, seine Freundin ruft an und macht sich Sorgen. Aber Markus war nie im Fitnessstudio. Also der ist direkt weggefahren und zum Sterben weggefahren. Mhm. Ja.
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, ob wir sagen wollen oder ob du sagen willst, wie er sich umgebracht hat.
Ja, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht. Ja. Ich muss dazu sagen, also es ist eben so eine Gratwanderung, ob man das erzählt, weil man sagt, okay, wenn man darüber redet, wie andere Leute sich umbringen, dass es dann andere dazu ermutigen kann, das denen nachzutun. Das in gewisser Weise stimmt das auch, aber es ist nun mal so, dass wenn Leute wirklich vorhaben, wirklich, wirklich vorhaben, Suizid zu begehen, dann holen sie sich die Informationen, welcher Weg für sie am besten ist, sowieso. Ich habe, nachdem Markus gestorben ist, sein Handy mir dann irgendwann mal angesehen. Das hatte er zu Hause gelassen, deswegen konnte ich ihn ja auch nicht erreichen. Das habe ich aber auch erst später gesehen. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr wann, mir den Suchverlauf angesehen von seinem Handy. Und dann konnte ich nachvollziehen, dass er in der Woche davor, also bevor er den Suizid begangen hat, dass er sich dann tatsächlich sehr, sehr krass über die einzelnen Details informiert hat, wie er sich am besten umbringen könnte. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand das vorhat, oder ich weiß es auch, weil wir haben ja in einer psychologischen Beratungsstelle gearbeitet und auch mit Hinterbliebenen von Suizid selber gearbeitet. Das ist leider so, dass sie sich die Infos so aus dem Netz ziehen. Also das ist leider so. Was Markus betrifft, überlege ich gerade, bin immer noch so. Also was ich jetzt guten Gewissens sagen kann, ist, dass er mit dem Auto weggefahren ist und dass er an einer Raststätte angehalten hat und im Auto gestorben ist. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe ihn nicht gefunden und er ist tatsächlich auch von der Polizei gefunden worden. Und dass auch die Todesart, die er für sich selbst gewählt hat, nicht für ihn nicht schmerzvoll war. Also weil er eben querschnittsgelähmt ist. Ich glaube, vielleicht belasse ich es dabei. Es kann sein, dass ich das vielleicht später nochmal auf dem Blog schreibe. Ja. Aber das muss ich mir nochmal überlegen.
Verständlich. mir fällt gerade ein, dass das hattest du uns erzählt. Das ist, glaube ich, jetzt nicht, wenn ich das Also ich sag's einfach mal, was ich total berührend fand, war, dass er in dem Auto einen Brief hinterlassen hat an die Leute, die ihn finden werden, dass sie sich Hilfe suchen sollen, therapeutische.
Ja, das ist schon,
also das,
ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil ich das, weil das auch so wieder typisch Markus ist. Also ich, diese Entscheidung, den Suizid zu begehen, ist ihm mit Sicherheit überhaupt nicht leicht gefallen. Ich glaube, dass, oder ich weiß mittlerweile, dass er seit Jahren das immer mal als Überlegung mit sich herumgetragen hat. Und jeder, der ihn kannte, weiß auch, dass er echt mal so tief traurige Momente hatte. Dass er aber das tatsächlich so als Ausweg für sich gesehen hat, das war, ich habe mit ihm mal drüber, auch mal drüber gesprochen. Also es ist ja so, wenn man ja so nah zusammenlebt wie wir, so als Freunde und Familie und Leute, die zusammen
auch
arbeiten, wir haben
ja
so auf so vielen Ebenen einfach miteinander gelebt und waren so eng miteinander, dann gibt's eigentlich sollte man meinen, keine Geheimnisse. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten und ab wann wann ist ein Leben lebenswert, diese ganzen ethischen Fragen, die gerade ja auch Leute befassen, die ein Handicap haben, ne? Und und was noch zu ertragen ist und was nicht zu ertragen ist und ab wann für ihn das vorbei wäre. Und da hat er mir noch versprochen, dass er sich niemals umbringen wird. Ich glaube aber, das verspricht auch jeder, der irgendwann mal Suizid begeht, weil er möchte ja seine Familie in Sicherheit wählen. Er möchte ja, dass es seine Familie gut geht. Ich glaube, niemand bringt sich um und dann hat dabei keine Schuldgefühle. Das ist eine Entscheidung, die sich Menschen echt nicht leicht machen und die mit einem riesigen Druck leben. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, weil ich auf der anderen Seite auch scheiße wütend bin, auch immer noch. Mhm. Aber die Last, die jemand dann mit sich herumschleppt, das ist schon enorm. Also deswegen hat er sich eben auch darum gekümmert, wie es denen geht, den er hinterlässt. Und ihm war absolut bewusst, derjenige, der ihn findet keinen schönen Anblick. Hat deswegen noch handschriftlich im Auto einen Brief hinterlassen, wo er dann sich entschuldigt bei den Leuten, die ihn finden werden, und dass sie sich bitte professionelle Hilfe holen sollen. Ja, da hat er auch recht gehabt. Ja.
Wie ging's dir damit, als du das dann wirklich erfahren hast? Weil du hattest ja eine wirklich schlaflose Nacht dann. Wusstest nicht, was los ist.
Ich habe das ja, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ich habe das ja eigentlich schon gespürt. Also als ich Tuli, jetzt habe ich den Namen genannt, scheiße. Als ich meine Tochter, lala. Als ich die ins Bett gebracht habe, da habe ich an ihrem Bett gesessen und ich habe echt in dem Moment gewusst, von jetzt an sitzt du immer alleine an ihrem Bett. Es war grauenvoll. Es war so, als würde, ich habe das schon mehrmals versucht, dir zu beschreiben, aber es ist wirklich, als sind einer ein Schwert und teilt ein Leben in zwei Hälften so. Und ich weiß genau, was deine Frage war. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
Meine Frage war, wie es dir ging, dann wirklich die Polizei vor der Tür stand.
Genau, also deswegen habe ich das ja einerseits geahnt, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass immer noch ein Teil so hofft und hofft, dass es vielleicht doch, weiß ich nicht, dass er einfach nur fährt und dass die Tat nicht in die Tat umgesetzt hat, so. Und wenn jemand verschwindet, ist das ja so. Das ist, also dieses Warten ist echt einfach nur grauenvoll. Und als die dann, ich nenne die ja meine heiligen drei Könige, vor der Tür standen, da war ich eigentlich erleichtert.
Die heiligen drei Könige sind die zwei Polizisten.
Polizisten und der Pastor, weil die mir Ruhe gegeben haben. Also dieses nicht zu wissen, diese Ungewissheit, was ist mit dem Menschen passiert, wo ist der? Wie sollst du so weiterleben? Und ich hatte das nur einen Tag, ja. Es gibt Menschen, die warten ein halbes Jahr oder noch länger darauf, dass endlich die sterblichen Überreste von einem geliebten Menschen gefunden werden. Manche werden gar nicht gefunden. Das ist echt grauenvoll. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich das in Anführungsstrichen nur einen Tag erleben musste. Mhm. Und als die dann kamen, da war ich einfach erleichtert und da ging es mir viel besser. Da konnte ich auch schlafen plötzlich. Mhm. Ja, also
Und wie war das? Wie hat sich das dann an dem Tag, wo du wieder wach wurdest, entwickelt? Also mit deinen Gefühlen.
Ja, ich bin in so eine Art Kampfmodus gegangen. Ja, ich habe von da an habe ich gedacht, so jetzt musst du
funktionieren
jetzt muss ich funktionieren, weil mir ich es ist ja so, ich habe ja 9 Jahre in einer Beratungsstelle gearbeitet und mir war absolut klar, was da in dem Moment mit mir passiert, welche Reaktionen ich habe, welche Trauerreaktionen ich habe und ich muss auch sagen, klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Aber ich fand es auch irgendwie faszinierend, weil manche Sachen kennt man aus der Theorie, aber dann eben nicht aus der Praxis. Also ich meine, ich kenne Trauerreaktionen auch von mir aus vorherigen Lebensereignissen, aber nicht so. Und das hat mir unglaublich geholfen, weil viele haben dann einfach nicht nur das, dass sie verarbeiten müssen, was passiert ist, sondern auch mit dem, was passiert jetzt mit mir. Ja, weil das ein riesen Strudel ist, ein emotionaler Strudel, man kann das gar nicht beschreiben. Und wenn man dann noch nicht mehr weiß, was mit einem passiert, kriegt man einfach auch riesige Angst, weil man denkt, man wird verrückt, ja.
Ja.
Und das hatte ich nicht, weil ich halt wusste, ach, okay, das ist jetzt das und das ist jetzt das und so. Und das hat mir echt geholfen und deswegen habe ich das genutzt, weil ich wusste, okay, deine Emotionen sind jetzt erstmal ansatzweise beiseite und die kommen dann spätestens in einem halben Jahr wieder. Nutze diese Zeit, um Sachen zu regeln und dein Leben auf die Reihe zu kriegen, vor allem für Little Lotte, Locke.
Mhm.
Und das habe ich gemacht. So, dann, und das ist auch so.
Ja.
Also wenn jemand stirbt und dann auch an Suizid stirbt, du machst irgendwie mehrere Wochen, Monate nichts anderes als Ämtergänge und telefonieren und planen und versuchen, irgendwie dein Leben zu retten.
Ja.
Das ist, ja.
Wie hast du es Little Lotte gesagt?
Ja, also ich habe von Anfang an das transparent gemacht, weil sie sich ja auch Gedanken gemacht hat. Also es ist schwierig, weil man...
sie war ja 3 Jahre alt,
das,
ne?
Ja,
noch
genau,
sehr klein.
Also es ist so ein Versuchen, das so kindgerecht wie möglich zu sagen, aber Geheimnisse machen keinen Sinn, das macht es nur noch schlimmer. Und sie hat sich auch gefragt, wo ist Papa? Und als sie dann in der Nacht kam die Polizei, das hat sie aber nicht mitbekommen und am nächsten Morgen kam die Polizei wieder. Und dann war sie eben da und hat sich auch gewundert, warum unsere Freundinnen da war, unsere gemeinsame. Und habe ich dann erklärt, dass eben Papa immer noch nicht zurückgekommen ist und dass die Polizei da ist, um zu helfen, ihn zu finden.
Mhm.
Und da habe ich aber schon zu ihr gesagt, weil ich es geahnt habe, dass es aber sein kann, dass Papa nicht zurückkommt.
Mhm.
Und so ging das eben weiter. Dann hat sie irgendwann, ja, dann kamen dann eben die Heiligen Drei Könige und haben es gesagt, da stand sie mitten dabei. Also,
okay.
Die haben jetzt nicht viel gesagt, aber es ging halt darum, ja, wir haben ihn gefunden. Und dann hat sie nachher auch, glaube ich, nochmal gesagt, ja, aber wenn sie ihn gefunden haben, warum kommt er nicht wieder? Und dann habe ich ihr erklärt, sie haben den Papa tot gefunden, die haben nur noch seinen Körper gefunden. Und
ja.
So. Und so kommt das dann alle paar Wochen oder alle paar Monate mal wieder. Dann kommen so Detailfragen dazu einfach.
Hat sie gefragt?
Auch so,
fragt sie schon, woran ist er gestorben, oder?
Ja. Also so nach und nach kam das an.
Ja.
Noch nicht lange, so vor 2-3 Wochen, da ging es auch tatsächlich darum, ich benutze den Begriff Suizid deshalb, weil es ein Fachbegriff ist und sie ihn vielleicht nicht unbedingt sofort versteht, aber ich will auch kein Geheimnis drum machen. Also natürlich ist das so, dass sie das mitbekommt, wenn wir uns darüber unterhalten. Und und dann ging es eben darum, manche sagen auch, okay, dann ging es darum, ja, Papa war ja krank, deswegen ist er gestorben. Dann sage ich, ja, jein, das stimmt schon, aber er ist nicht daran gestorben, dass er im Rollstuhl saß, sondern letztendlich ist er an einer Krankheit gestorben, die Depression heißt, weil es ist eine Folgeerkrankung einfach. Also so, ja, wenn man das jetzt runterbrechen will, es ist komplizierter, aber so ist es eben. Und nicht alle sterben an einer Depression. Und also es ist wirklich, ich versuche das dann so häppchenweise zu erklären und dass er dann einfach entschieden hat, dass er nicht mehr leben möchte, weil ihm das Leben zu schwer geworden ist, weil er keinen Ausweg gesehen hat. Und aber das war die Krankheit, die ihm die Gedanken gemacht haben und nicht, ja, so. Und dann ist auch wieder gut. Also so Kinder switchen ja gleich um und sind dann beim nächsten Thema und erzählen dir dann so irgendwie, ach, letztens draußen, da hat der Pelle, also unser Hund, der hat da letztens irgendwie doch wieder mal einen Igel gefressen oder so. Also er versucht es, aber das ist
okay.
ja, also das ist und so bekommt sie das dann eben mit. Also das da irgendein Geheimnis drum zu machen, wäre Blödsinn.
Muss gerade dran denken, werdet wie die Kinder. Ich glaube, auch bei dem Thema wäre es manchmal ganz gut.
Ja,
um besser
aber also schon, ja, aber es ist auch, wenn, ich bin froh, dass sie mir das auch sagt, weil wenn Also ich merke, sie bewegt dann vieles so in sich und irgendwann sagt sie es mir und das finde ich gut, weil sie hat am Anfang zum Beispiel gesagt, na ja, gut, wenn das rote Auto wieder da ist, also er ist ja mit dem Auto weggefahren, dann kommt ja Papa Markus auch wieder, auch wenn er tot ist. So. Und da musste ich immer sagen, nee. Und als das Auto dann später zurückkam und wir das dann leergeräumt haben, eine enge Freundin und ich, da haben wir erst noch überlegt, ob wir ihr das Auto auch kurz zeigen sollen. Aber weil das Auto jetzt nicht besonders, wie soll ich das jetzt sagen, ne? Er ist ja darin gestorben, also er war ja nicht mehr drin, aber da aufgrund der Todesart, die er gewählt hat, gab es dann eben, musste man das Auto reinigen und das ist eben schon so,
Habt ihr es
dass
ihr
ich das
nicht
ihr nicht
gezeigt?
antun wollte. Nein. Aber ich habe ihr das immer von Weitem gezeigt und habe gesagt, da steht es und es ist da, aber du siehst, ne, Papa ist nicht mehr da und der ist gestorben und ja. Und letztens sagte sie auch, können wir denn nicht mal wieder mit den Freunden zusammen auf See fahren und Papa Markus nochmal besuchen?
Genau.
Weil das dann eben die
Zeig mal eben
Seebestattung war.
das Foto von der Seebestattung. Martina Liesner schreibt gerade, schicke viele Grüße, Nicole, du bist
Ja.
ja eine taffe Frau, Gott ist in den Schwachen mächtig. Drück
Ich sehe
dich.
das gerade. Die Martina kenne ich. Danke, Martina, wenn du das jetzt hörst. Das ist ganz lieb, ja. Ja, danke schön. Ja, ich habe zwischendurch auch mal versucht, so ein bisschen auf die Kommentare zu linsen und mal ein bisschen drauf einzugehen. Aber wenn man dann so selber konzentriert ist und das liest, dann kriegt man das so nicht mit. Ich glaube, da war noch mehr. Ich glaube, da waren auch ein paar Fragen oder so, ne?
Eine Frage. Klaus Seiler, kann man
Ja.
Suizidvorhaben in den nächsten, von den nächsten Lieben vorherspüren? Und wenn ja, kann man mit den Gefährdeten eine Therapie in Anführungsstrichen beginnen?
Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Also ja, also natürlich ist es so, dass, wie ich vorhin sagte, es ist nicht einfach, das runterzubrechen. Also die meisten Menschen, die Suizid begehen, oder viele Menschen, ich kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Menschen haben letztendlich, wenn man ihnen eine Diagnose stellen würde, eine Depression, so ein Gedankenkarussell, dass ihnen nur noch diese Lösung übrig lässt, dass sie glauben, dass sie glauben, die einzige Lösung wäre es, nicht mehr zu leben. Weil ihnen das als einziger Ausweg erscheint, weil ihr Leben ausweglos geworden ist. Und das ist dieses Gedankenkarussell, natürlich kann man das durch eine Therapie durchbrechen. Gar keine Frage. Das Problem ist nur, dass, weil die dieses Gedankenkarussell haben, sich ja nicht nach außen wenden oder das verheimlichen, weil sie denken, es versteht keiner. Warum sollte das einer verstehen? Und es wird nie einer verstehen. Meine dunklen Gefühle wird keiner verstehen. Das ist so typische suizidale Gedanken, die einen dann darunter ziehen. Wenn man es schafft, jemanden, dass sich jemand öffnet und man, ja, und auch einen guten Therapeuten findet, na, ja, dann kann man das. Dann kann man das. Aber es ist nicht alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Markus denke, ja, der da jetzt nicht nur eine Anpassungsstörung und eine Depression hatte, sondern dessen Körper einfach total zerfallen ist. Und wie ich mittlerweile weiß, also das jetzt auch noch als Grund dazu, dass Markus sowieso gestorben wäre. Das ist eine neue Information, die weiß ich auch erst seit 2 Monaten. Dann ist das sowas, ja, dann ist die Frage, inwiefern kann ein Therapeut jemanden dann noch umstimmen? Das ist das, ich weiß, das wage ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber das ist was, wo ich selber sage, das kann ich nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, dann zu sagen, ich will, aber da sind wir beim Thema hier Sterbebegleitung oder was auch immer, ja. Ich will so, ab wann ist ein Leben lebenswert oder nicht? Und ich weiß in christlichen Kreisen, ja, Gott hat dir dein Leben gegeben, Gott soll dir dein Leben nehmen und so weiter. Und dann wären wir auf der moralischen Schiene, aber ich finde das schwierig, darüber zu urteilen. Ich mag darüber auch nicht urteilen. Ich lasse es urteilsfrei, das überlasse ich Gott ganz selber. Aber diese Schwere, die ein Mensch einfach dann tragen muss, wie wollen wir das beurteilen? Ja, also das ist, deswegen, ich würde immer wieder sagen, suizidale Gedanken, ja, man kann versuchen, jemanden zu einer Therapie zu motivieren, aber wenn derjenige das nicht tut, dann liegt es nicht in der Verantwortung der Hinterbliebenen. Weil das ist was, womit wir Suizidhinterbliebene ja auch echt lange zu kämpfen haben, dass man sich immer die Frage stellt, hätte ich nicht was tun können? Hätte man das nicht irgendwie sehen müssen? Hätte man das nicht erkennen können? Gab es denn nicht? Und dann im Nachhinein fallen einem natürlich Vorzeichen ein, im Nachhinein, ja, dass man denkt, ach ja, guck mal da und hätte ich nicht. Ich meine, die Frage stelle ja nicht nur ich mir. Markus hat sich ja auch seinen 2 engsten Freunden zwischendurch immer mal anvertraut. Die haben nachher auch gesagt, ja scheiße, hätten wir doch mal vorher miteinander drüber gesprochen oder hätten wir ne, hätten wir irgendwie versucht, eine Lösung zu finden. Hätte, hätte Fahrradkette. Das ist, die Hinterbliebenen haben keine Schuld, weil derjenige selber die Verantwortung dafür übernimmt und selber diese Entscheidung trifft. Mhm. Aber bis man an diesen Punkt kommt, dass man das akzeptiert, das dauert einfach sehr lange. Aber ich kann es echt noch mal allen anderen sagen, die, die das vielleicht gerade erlebt haben, man kann es nicht verhindern. Wenn der, also wenn, wenn jemand diesen Weg für sich entschieden hat aufgrund seiner Erkrankung, ja, können Hinterbliebene machen, was sie wollen. Es ist, derjenige hat das dann so entschieden. Ja. Kann es vorher versuchen, wenn man Anzeichen sieht, aber wenn es passiert ist, bitte nicht den Schuh anziehen, der ist viel zu groß.
Ja.
Der, der passt uns nicht. Und das, also ich, die meisten, die, die Suizid begangen haben, die würden sicherlich nicht wollen, dass wir uns mit dem Scheiß auch noch rumschleppen.
Ja,
die haben schon, haben die Schuld schon, für sich, genug empfunden. Dann. Ja. Also.
Also Klaus bedankt sich für deine Antwort.
Ja, danke Klaus. Wenn du noch Fragen hast, bitte einfach nochmal.
Ja,
noch her mal
damit. Auch alle anderen, ihr dann, könnt gerne genau. Fragen.
Also ihr hört ja, ich rede gerne offen drüber und es ist auch überhaupt kein Problem, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das echt aus der Tabu-Ecke zu holen und drüber zu reden. Und ich habe 9 Jahre in einer Beratungsstelle gearbeitet, da habe ich auch mit genug Tabus und Geheimnissen zu tun gehabt und ich habe davon echt die Nase voll und stelle mich gerne zur Verfügung, eure Fragen zu beantworten. Mhm. Also traut euch bitte.
Andrea Katharina Johanna, gleich 3 Namen, schreibt, oder schon eine Weile her, ein sehr wichtiges Thema, was in der Vergangenheit sehr vernachlässigt worden ist. Auch in Gemeinden wird es verdrängt und sogar als Sünde bezeichnet. Sehr, sehr schade.
Ja, das ist natürlich auch sowas. Ich versuche gerade mal die Kommentare zu öffnen. Es klappt bei mir gerade nicht so.
Wir sehen das auch alles zeitversetzt.
Ja, genau. Ja. Ich muss sagen, dass ich damit jetzt nach Markus Tod, ich habe ja vieles ein großes christliches Umfeld so und das ist mir überhaupt nicht begegnet. Das muss ich, da muss ich echt mal eine Lanze brechen für alle frommen Geschwister, ja. Also da jetzt irgendwie zu sagen, der Markus ist jetzt in der Hölle und der hat Sünde begangen und sowas alles. Ja. Vielleicht hat sich keiner getraut zu sagen und manche haben nur gedacht.
Ja, es ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn man dann wirklich eine Frau vor sich hat, die ihren Mann verloren hat.
Genau, also vielleicht haben sich so manche gedacht, aber nee. Also, meine gut, da wären wir auch so mal bei einer grundsatztheologischen theologischen Frage, wer kommt in den Himmel, wer kommt in die Hölle und so weiter. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Talk.
Ja.
Weil das ist ein Thema, womit sich Markus sehr lange beschäftigt hat, so die letzten, ja, ich glaube, nachdem er den 2. Krankenhausaufenthalt hatte und da wäre er auch schon auch wieder fast gestorben. Dann hat er sich natürlich schon beschäftigt damit, was erwartet mich eigentlich, wenn ich sterbe. Hat sich im Prinzip war er so eine Art Himmelexperte. Und umso mehr hat es mich nachher geschockt, dass er aufgrund seiner depressiven Gedanken echt gedacht hat, wenn er sich jetzt umbringt, dann kommt er in die Hölle und alle hassen ihn. Und das war für mich eigentlich das Schlimmste, als ich das im Abschiedsbrief gelesen habe, dass er echt gedacht hat, wir würden ihn hassen und er wäre jetzt in der Hölle, weil beides...
Das hat er dann bis zuletzt wirklich geglaubt.
Und das ist für mich so das Schlimmste, dass er echt da, als er gestorben ist, gedacht hat, also im Prinzip einsam gestorben ist, weil er dachte, ich habe alle Menschen werden mich hassen und Gott hat mich auch verlassen. Und wie kann ein wie gesagt, nochmal, Menschen, die Suizid begehen, haben eine psychische Erkrankung. Die allermeisten.
Ja.
Und wie sollte Gott denn diejenigen verurteilen, weil sie krank waren? Also das ist doch schon in sich unlogisch. Und ich weiß auch gar nicht, wo dieses, ich glaube, da gibt es irgendwelche Sätze oder einen Satz aus der Bibel oder 2 Sätze zu. Ich glaube, Gottes Liebe und Gottes Gnade ist so durch die Bibel durchzogen. Das ist seine Aussage. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Für jede Form von Sünde. Selbst wenn Suizid Sünde wäre, wäre er auch dafür gestorben am Kreuz, ja. Natürlich, wenn die Menschen ihr Leben lang mit Jesus gelebt haben, natürlich sind die an seiner Seite, wenn die sterben. Und Markus weiß das jetzt zum Glück auch. hoffe ich doch. Das war für mich nie eine Frage. Also da war ich mir sofort sicher. Das habe ich auch nie in Zweifel gezogen, auch bis heute nicht. Da habe ich eine absolute Gewissheit. Also dass das so ist. Und wo das andere herkommt, da müsste ich mich nochmal schlau machen. Ich glaube, es gibt auch, also ich will jetzt nicht den Katholiken sagen, dass die jetzt daran schuld ist oder so. Nee. Aber das ist ja schon eine sehr katholischer Brauch. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht ganz sicher, es ist jetzt nur so eine These, eine wild reingeschmissene These, dass es auch so eine Mittelalter-Sache ist, weil, hey, das Leben im Mittelalter war hart, war scheiße, da haben sich viele Leute echt gedacht, ich höre mal lieber auf zu leben, anstatt dass ich weiterlebe und das ist nicht gut. Ja. Ne? Und um den Leuten dann zu sagen, hey, bleib mal weiter am Leben, muss man ihnen so viel Angst vor dem Tod machen, damit sie auch weiter am Leben bleiben. Und dazu gehört auch, wenn du dich umbringst, dann landest du in der Hölle. Und naja, wenn man vor der Hölle große Angst hat, dann bleibt man am Leben. So. Mhm. Ist aber Humbug, ist ein Märchen, ist wirklich einfach nur ein psychologischer Kniff und kein guter. Also nicht einer, der uns gut tut, meine ich. So. Hm. Ja.
Was willst du was erzählen, was in der Zeit seit seinem Tod bis heute passiert ist? Oder sollen wir lieber bei gucken, drüber reden, wie es dir heute geht?
Ja, also es ist ja so, es ist. Was mir seitdem passiert ist, das versuche ich ja gerade in meinem Blog zu verarbeiten, weil in diesem Jahr ist ja so unglaublich viel passiert.
Dein Blog mal zeigen.
So, ja. Geht da mal. Ich habe da noch nicht so viel geschrieben. Mhm. Es ist ja so, dass jetzt so, nachdem sich das gejährt hat, ich für mich entschieden habe, damit ich mal alles sortieren kann, das aufzuschreiben. Und gleichzeitig hatte ich gedacht, okay, ich muss es ja nicht nur aufschreiben, sondern ich kann es auch anderen zur Verfügung stellen, damit auch andere vielleicht was davon haben. Das ist jetzt natürlich anfangs, wenn man einen Blog liest, ziemlich schwer, weil es einfach schwere Kost ist. Aber ja. Ich kann versprechen, es wird besser.
Also
weil mein Leben ist auch besser geworden.
Blog ist www.green-woman.de. Warum genau. Der Name? Ist doch gar nicht grün.
Ich bin nicht grün, nee. Jetzt müsste man natürlich fragen, wen ich gewählt habe bei der letzten Wahl. Nee, aber damit habe ich keine Antwort gegeben.
Nee, das ist auch ein extra Talk wert.
Ja, genau. Da kannst du mal über Politik unterhalten. Green Woman habe ich gewählt aus mehreren Gründen. Zum einen grün, also steht auch auf dem Blog drauf. Also ich mochte die Farbe grün schon immer. Ich meine, Eden Erdig ist auch grün, sieht man ja, ne? Und ja. Und grün wird ja so als oder Symbolfarbe der Hoffnung gesehen. Und das ist einfach was ich von Anfang an hatte. Nachdem Markus gestorben ist, ich habe gesagt, ich will Hoffnung haben. Ich möchte, er hat den Weg für sich gewählt zu sterben, aber ich will leben. Und ich möchte, dass meine Tochter lebt. Und ich will hoffen darauf, dass mein Leben irgendwie besser wird. Und ich möchte nicht hoffnungslos sein, weil Markus war hoffnungslos. Und deswegen green, also ist ein Punkt. Woman, ja klar, schöner ich bin eine Frau.
Ja.
Genau, und ja, aber ich habe ja ziemlich männliche Anteile. Ich habe vorhin ja noch mit einer Motorsäge hier ein paar Stromschäden beseitigt.
Das macht dich sympathisch, finde ich.
Heute. Ja, ich hab mich so gefreut. Ich habe heute zum ersten Mal mit einem, das wollte ich schon immer machen. Das zum Thema Leben, ja. Ich wollte schon immer mal mit einer Motorsäge was verkleinern und heute durfte ich. Heute habe ich zum ersten Mal mit einer Kettensäge.
Wow.
Ach, das war toll.
Und noch alle Finger dran.
Warte mal, lass mich mal zählen. Ich kann es nicht sehen wegen dem vielen Blut, nein. Sorry.
Ja, ich bin hier, gerade habe ich mich jetzt irgendwie so etwas verklickt, aber egal. Ich bin jetzt auf Lütelockes Landhus. Spricht man das Landhus aus?
Mit ja, Uhu? Genau, Landhus. Hus ist so ein ostfriesischer Begriff.
Ist norddeutsch,
genau.
Ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, da sieht man euer tolles Haus. Willst du was dazu erzählen?
Ja, kann ich machen. Ich bin gerade nur irritiert, weil ich nämlich den Livestream nicht mehr sehe. Also, aber es macht
der ist noch
wenn du
da.
Sagst, dass man das sieht, dann sieht
das
man das.
Ist alles gut.
Zu dem Haus was erzählen. Ja, das Haus. In diesem Haus sitze ich jetzt gerade noch. Dieses Haus ist von 1925 und ist unglaublich alt und zugig und nur so halb ausgebaut und das ist so das Einzige, was mir und meiner Lütten geblieben ist, so nach Markus Tod, so unterm Strich ist das geblieben von unserem alten Leben. Und das ist umso wichtiger, also sowohl für mich als auch für meine Lütte, weil einfach so unglaublich viel weggefallen ist mit Markus Tod. Es ist auch unglaublich viel Tolles hinzugekommen. Das kannst du mich nachher nochmal dran erinnern, das mal zu
sehen. Ja, natürlich. Wir wollen auch schon
Genau. Aber es ist so, dass dieses Haus, ich wohne eben seit 2000 hier. Markus und ich haben uns das Haus gekauft mit dem Traum daraus, einen Ort zu machen für Menschen, die in ihrem Leben stranden. Und ja, dann sind wir selber gestrandet mit Schulden und wir hatten nicht mehr die Möglichkeit, dieses Haus zu sanieren. Und dann haben wir eben doch im vorderen Bereich dieses Hauses dann einen Ort geschaffen, wo Menschen stranden können, hatten da unsere Beratungsstelle jetzt dann eben 9 Jahre lang. Und allein das ist auch ein Wunder. Aber wir hätten es jetzt oder wir müssten es jetzt, wir hätten es sowieso sanieren müssen, weil einfach die Energiekosten so scheiße hoch sind.
Ja.
Und wir standen sowieso dann schon vor der Überlegung, müssen wir das Haus echt verkaufen oder schaffen es doch irgendwie es zu sanieren, womit mit Leben auf Spendenbasis und so weiter. Schwierig. Und gut, so für Teile, wo die Beratungsstelle drin war, hätten wir eben oder haben wir auch Spenden gesammelt, um das dann irgendwie sanieren zu können, haben wir nach und nach auch immer gemacht. Aber ja,
also man muss vielleicht nochmal erwähnen, ihr habt beide in dieser Beratungsstelle gearbeitet und die auch gegründet.
Genau.
Und da konnten Menschen hinkommen und die wurden aber über Spenden, wurde das finanziert.
Ja, genau. Also Ostfriesland so als ländliche Region ist natürlich so therapeutisch auch so ein bisschen unterbesetzt. Ich meine, gut, in anderen Regionen vielleicht auch, aber jetzt Berlin oder also Ruhrgebiet oder so Ballungszentren ja nicht so. Und da wir ja selber auch so eine härtere Lebensphasenzeiten hinter uns hatten, haben wir eben gesagt, okay, wir wissen, wie scheiße schmeckt, wir können anderen helfen, damit irgendwie klarzukommen. Und wir haben uns dann nochmal fortbilden lassen, wir beide. Markus war ja Krankenpfleger und Lehrer für Pflegeberufe und ich war Redakteurin vorher 10 Jahre, als Journalistin gearbeitet und dann bei einem Ratgebermagazin. Liebe Grüße an Neues Leben.
Und, Neues Leben. Hast du da nicht mal einen Artikel über mich geschrieben?
Das kann sein. Haben wir uns da kennengelernt?
Du hast mich, glaube ich, angeschrieben und gemeint, du würdest gerne einen Artikel über mich und meinen Blog schreiben.
Das kann sein, dass das Neues Leben gewesen ist, ja? Ha. Oder ich habe eine Meldung oder so hatten wir damals. Ha. Danke, Neues Leben.
Mensch.
Genau, ja. Und das ist ja cool, sowas mag ich ja.
Dass uns das mitten im Gespräch einfällt.
Genau. Ich habe auch echt gern mal als Redakteurin gearbeitet. Das war echt schön, aber da hatte ich so den theoretischen Bezug einfach zum Thema Beratung und Therapie und Psychologie, Theologie ist so Themen, die ich echt schätze. Und dann haben wir gesagt, Mensch, so jetzt haben wir uns langsam so krabbelt von der zweiten Krankenhaussituation. Wir nehmen das jetzt mal wieder das Kreuz auf uns und wollen doch das weitermachen, was wir schon immer auf dem Herzen hatten. Und dann haben wir das gemacht, haben uns dann fortgebildet, haben Sexualberatung, Paarberatung, Seelsorge, psychologische Beratung, also die ganzen Ausbildungen durchlaufen und haben dann Stück für Stück diese Beratungsstelle aufgebaut. Aber so, damit Leute, die kein Geld haben, es sich auch leisten können, weil das oft so ist, dass klar, Berater müssen für ihre Arbeit bezahlt werden, das ist überhaupt keine Frage.
Ja.
Also das ist muss dann ja auch für deine Ausbildung das Geld wieder reinkriegen, aber was mit denen, die das Geld nicht haben? Und bei uns war es häufig so, dass dann Leute sich nicht mal die Fahrtkosten zu uns leisten können, weil wir eben hier so mitten im Nirgendwo sind. Und da haben uns dann eben dieses System überlegt, dass andere eine Patenschaft übernommen haben für andere Leute, also anonym, ne? Es gab Leute, die haben gespendet jeden Monat eine Summe nach ihrer Wahl und die anderen sind dann dafür in die Beratung gekommen.
Ja.
Ja, und das war auch in diesem Haus. Und das ist auch etwas, warum dieses Haus für mich auch immer noch wichtig ist. Ich versuche gerade den Bogen zurückzufinden, du merkst es, ne?
Ja. Gib dir Mühe.
Ja.
Es war übrigens, wir haben Nicole ja da schon besucht und es ist total schön da, finde ich. Und vor allen Dingen nur 2 Kilometer zum Meer, oder? 1 Kilometer?
Ich glaube 2 Kilometer Luftlinie zum ersten Deich oder zum zweiten, ich weiß nicht mehr. Könnte man bei Google Maps nachgucken.
Ich ziehe mit ein.
Du ziehst mit ein?
Ja,
warum nicht? Okay, wär noch eine Option.
Aber ich bin immer so zu spontan. Ich denke noch eine Nacht drüber nach.
Okay. Dann morgen nochmal, wir reden morgen nochmal drüber. Also morgen im Live-Talk die Entscheidung, ob Mandy...
Ja, genau. Kann ja noch eine Umfrage starten, wer ist dafür, wer dagegen.
Ja, genau, aber...
Also es hängt sehr viele Erinnerungen am Haus.
Ja, ich meine, es wäre trotzdem, man kann ja auch nur noch sagen, ein Haus ist halt nur ein Haus. Also ein Zuhause ist da, wo du dein Herz hast, das ist auch so. Also es ist gar keine Frage. Und wenn ich das nicht schaffe, dieses Haus zu sanieren, dann packe ich halt meine Tochter und meine Klamotten und dann geht's halt weg so. Aber was ich dazu sagen will, warum ich das eigentlich mache, ich habe auch lange hin und her überlegt. Mhm. Es gab auch Phasen, wo ich gedacht habe, ey, dieses Scheißhaus hat so viel Energie und so viele, also im wahrsten Sinne, nicht nur Energie jetzt hier, energetische Energie hier, Heizkosten und so gefressen, sondern auch so viel Lebenskraft gefressen. Aber irgendwie habe ich in mir immer noch diesen ursprünglichen Gedanken von diesem Haus. Als ich dieses Haus, ich sage jetzt ich, weil Markus der tot ist,
Ja.
dieses Haus gekauft habe, da habe ich das vor mir gesehen, so mit so einem inneren Auge, wie es irgendwann mal sein wird. Und ich wohne jetzt, was haben wir jetzt fast, ich wohne jetzt 17 Jahre hier.
Ja.
Und ich wohne länger hier, als ich jemals woanders gelebt habe. Und jetzt habe ich die leise Chance dazu. Und das will ich mir zum einen nicht entgehen lassen. Und zum anderen ist es aber so, dass die Lütte einfach, boah, also
Die man auch
die
hier
hat ja auch
klein
im,
auf dem Foto sieht, wie sie über die Wiese
ja, ich
läuft.
sehe leider gerade gar nichts. Also die hat ja ihren Papa verloren und die hat auch
Ja.
mich verloren, weil ich musste echt ein halbes Jahr so viel organisieren. Ich war einfach weg und im Prinzip bin ich erst seit, also mir geht es immer noch nicht richtig gut so, oder? Aber ich fange einfach an, überhaupt wieder ich selber zu sein, überhaupt Zeit für sie zu haben. Ich musste sie wirklich wegorganisieren, damit ich den Rest schaffen kann. Und das tut mir auch so weh. Und da ist dieses Haus für sie so ein Anker geworden. Und auch ihr Kindergarten übrigens, ne? Das ist da, sie hat, ist gleichzeitig oder ein paar Wochen nach dem
Ja.
Tod ihres Papas in den Kindergarten gekommen und da hat sie Bezugspersonen gefunden und da ist es auch so, dass das Gebäude ihr so wichtig ist. Also ihr ist das, diese zwei Gebäude sind ihr Zuhause und wenn ich jetzt hier weg müsste und
Ja.
ich glaube nicht, dass ich hier in der Region oder hier im Umkreis bleiben könnte und immer an einem Haus vorbeifahren müsste, weil ich weiß, wenn ich wüsste, da wohnt jemand anders drin. Ich würde ein Haus gönnen hier, gar keine Frage, aber und das ist sowas, wo ich sage, ey, solange es irgendwie geht, will ich das versuchen. Ich will versuchen, das Haus zu sanieren und das so ein Zuhause für die Leute zu machen und auch für mich. Und naja, und das ist eben das, was ich versuche. Ich versuche, das dann eben so auszubauen, dass der Teil, wo früher die Beratungsstelle war, also so ein kleines Gulfhof, sagt man hier aus Friesland. Also da war das früher so, die Bauern haben vorne gewohnt und hinten war der Stall. Und wir wohnen jetzt hinten im Stall und also in so einem Teil vom Stall. Und im vorderen Bereich war die Beratungsstelle und das soll eben, sollen zwei Häuser werden. Im Vorderhaus darf dann jemand einziehen als Festmieter und von der Miete will ich dann den Rest refinanzieren. Sieht auch bis jetzt ganz gut aus, aber trotzdem ist es so, damit ich nicht wieder in eine Schuldenfalle gerate, drehe ich natürlich jeden Cent um das irgendwie
Ja.
möglich zu machen. Und wenn ich letztendlich trotzdem sehe, dass es zu riskant wird, dann haue ich in den Sack. Dann mache ich es nicht. Also das halte ich mir als Option immer noch offen. Aber solange es irgendwie geht, will ich es versuchen. Und
Ich wünsche dir, dass
ja.
das wirklich was wird, dass das klappt. Weil das
Ja.
fände ich echt toll. Du hast ja deinen Blog und ich weiß, dass du das erst nicht so wolltest, aber ich habe gesagt, mach das doch einfach. Wenn
Ja,
Leute
du,
dich
ja.
unterstützen wollen, können die das gern machen. Ich gehe da nochmal drauf und zeig das, wie das funktioniert. Du kannst ja vielleicht schon erzählen, ja, wie es möglich ist, dass wenn sie dir was Gutes tun wollen.
Ja.
Ist komisch,
Da sind
ne?
wir jetzt wieder, da sind wir jetzt wieder so bei diesem Konflikt. Ich hab vorhin mit Manny eben drüber gesprochen, weil mir geht's ja jetzt besser als vor einem Jahr. Vor einem Jahr war es echt, also ihr könnt meinen letzten Blog-Eintrag gerne mal lesen, da steht das nämlich drin. Ich war echt, ja, das vielleicht später noch, wenn wir noch Zeit haben sollten.
Ja.
Ich war wirklich letztes Jahr einfach wirklich am Existenz. Ich hatte nichts. Ich hatte wirklich nichts und jetzt ist es aber nicht mehr so und das sage ich mir selber immer wieder. Ich sage mir selber immer wieder, Nicole, jetzt ist alles gut, jetzt weißt du, wie deine Renten sind, du kommst über die Runden, du kriegst das irgendwie hin. Auch, also ich habe ja zurzeit noch keinen Job, weil ich immer noch krankgeschrieben bin und das auch zu Recht. Und irgendwann werde ich aber wieder arbeiten und ich kriege eine Witwenrente und die Lütte kriegt eine Halbwaisenrente und das habe ich sicher und damit kann ich kalkulieren und das kriege ich irgendwie hin. So. Und auch die Sanierung kriege ich sicherlich irgendwie hin, aber es ist oder auch dann nicht, das muss ich dann noch entscheiden, aber ja,
Ja.
ich weiß, dass aber andere Leute, die das erleben, zum Beispiel, es gibt so viele
Das stimmt ja.
Suizidhinterbliebene, auch mit Kindern, Alleinerziehende, die dann nichts haben und die vielleicht auch nicht mal eine Rente kriegen und die vielleicht keine Freunde haben, so wie ich, die ihnen dann erstmal in der
Ja.
ersten Zeit auch aus der finanziellen Patsche helfen. Und dann denke ich immer so, weißt du, wozu habe ich das dann jetzt verdient? Dann, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt Leute im Umfeld, denen das passiert ist, dann bitte unterstützt die finanziell, weil ich glaube, die brauchen es nötiger. Mhm. Also das mal so als erstes. Aber wenn irgendjemand das hört und ihr sagt, okay, hey, ihr wollt mir unter Lütten was Gutes tun, dann klar. Also dann erfahrt ihr bei mir auf dem Blog, könnt ihr sehen, was ihr machen könnt. Sicherlich kann man mir Geld aufs Sparbuch überweisen, weil genau. Ich habe keinen Verein, ich habe jetzt nichts Offizielles
also
oder so.
Das ist hier unter Punkt 1 und das zweite ist Sachspenden.
Genau, also ich meine, das weiß ich noch nicht genau, was dann alles kommt.
Genau.
Aber
also wenn die Finanzierung dann steht, dann...
Genau, weil das ist nicht mit drin, also wir haben keine Küche mit drin, wir haben den Fußboden nicht mit drin und das ist eine Riesenfläche hier. Ich muss ja auch beide Häuser bestücken. Es sind keine, ich glaube, Sanitäreinrichtungen sind, glaube ich, auch nicht drin. Betonmischer werden wir brauchen, genau. Weiß ich jetzt noch so aus dem Kopf.
Ja.
Solche Sachen einfach. Das sind Sachspenden. Oder wenn Leute, und das ist ja das Teuerste, wenn es bei euch irgendwie Leute gibt, die sagen, hey, wir sind vom Bauern, wir wollen mal ein Wochenende in Ostfriesland Urlaub machen. Und wir helfen dir einfach mal, was zu machen oder so. Sehr, sehr gerne. Weil das, ihr wisst es selber, die Leute, die auf dem Bau arbeiten, eure Arbeit ist viel wert und das soll auch bezahlt werden. Das ist auch wichtig und ich will auch keine Schwarzarbeit. Aber in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmer können wir was in Eigenleistung machen und wer mir dabei helfen will, ist mir herzlich willkommen.
Damit also, nicht du immer nur zur Kettensäge greifen musst.
Obwohl ich das sehr gerne mache.
Infos teilen steht dann hier noch?
Ja, ich meine, klar, also den Blog teilen, die Facebook-Seite teilen, weil dann
oder
ist man
unser
also
Interview.
Auch auf dem Laufenden. Ja, genau.
Aber nur, wenn
sehr
Nicole
gerne.
Zufrieden ist, sie will es sich danach nochmal anhören, hat sie mir verraten.
Ich habe meine Freunde jetzt nicht alle einzeln eingeladen, genau. Das
genau,
wollte ich jeder
sie werden
gedacht.
Nur eingeladen,
wenn es gut weiß, was ich für ein Mist rede, so.
Ja. Am 5. Also. Beten. Das ist, glaube ich, das
Beten. Ja, beten. Ja, natürlich.
Das ist natürlich das Wichtigste, weil
absolut.
Sonst, ich glaube, wenn Gott das nicht will, dann passiert das auch nicht. Und wenn er es will, dann passiert es. Ich glaube, auch bei Geschenken muss man da, also das habe ich ja über meinem Blog auch, dass Menschen mir was Gutes tun wollen.
Ja.
Und mich dann auch finanziell unterstützen. Und ich habe irgendwann gedacht, will ich das so? Und dann dachte ich, okay, also ich bin immer mit Gott da im Gespräch, wenn Gott das will, dann ist es so. Und ich werde nie anfangen, irgendwie zu betteln oder so, weil das ist nicht mein Ding.
Genau.
Und ich werde das machen, was ich auf dem Herzen habe. Und deswegen ist das manchmal immer noch komisch, aber ich bin einfach dankbar dafür und gebe das auch das diesen Dank irgendwie an Gott weiter.
Das ist das, was mich auch so bewegt. Also ich habe in diesem Jahr so viel Hilfe erfahren, auch so viel anonyme Hilfe erfahren. Also ich habe, ich hatte schon mal über Markus Suizid einen Text geschrieben in der Family im Frühjahr und da haben auch einfach, also die Family hat dann gesagt, okay, wie können wir dir helfen? Wir bitten die Leute auch einfach drum, wer helfen will, der kann das eben tun. Und ich möchte auch echt an dieser Stelle nochmal Danke sagen, weil ich habe Beweisungen von Menschen bekommen, die ich nicht kenne und manche haben mir auch E-Mails geschrieben und manche sind mir auch durch die Lappen gegangen, manche E-Mails. Also das tut mir auch leid, aber mein Leben ist echt einfach noch ein einziges Chaos und manchmal verpasse ich es einfach. Aber es ist einfach was ich manchmal gar nicht fassen kann. Echt, ich gucke dann so aufs Konto und denke so, was? Warum, also genau, man merkt das schon. Ich werde dann einfach so, ich denke dann so, womit, also genau, ich kann es dann nicht in Worte fassen, weil ich das so, ich meine, ich mache sowas ja auch, ne? Wenn jetzt irgendjemand irgendwie was Gutes tun kann, dann versuche ich das weiterzugeben und mache das auch heimlich. Ich mache das auch jetzt. Ich habe das auch in einem Jahr gemacht, irgendwie.
Ja.
Das finde ich schön. Ich gebe unglaublich gern. Aber umso mehr rührt es mich einfach auch mal was zurückzukriegen und das ist echt, ich meine, es gibt Leute, die, ich habe eine Lieblingsstrickjacke seit einem Jahr. Und die hat mir eine Frau geschickt, ich weiß es nicht mehr, ich glaube aus der Schweiz. Also falls du das hören sollst, so ein Paket, so ein wunderschön gepacktes mit Kleidung, mit edler Kleidung.
Ach, ein anonymes Paket?
Ja, nee, doch, es war eine Karte dabei, okay. Aber hier in dem Chaos ist es irgendwie verschwunden. Und da waren auch so schön eingepackt alles irgendwie. Und da ist so eine ganz filigrane, schöne Jacke dabei. Also so, und die trage ich ganz oft, weil ich die so
schön.
Begleitet mich einfach sehr. Oder auch Karten und... gestern kam eine Karte an, nach dem vorletzten Blogbeitrag, wo es um meine Geschichte im Kölner Dom ging. Und da hat mir eine lange Jahre Leuchtturmwärterin, die Dörte, ich glaube, den Vornamen darf ich nennen, hallo Dörte, falls du das
hallo
hörst.
Dörte.
hat mir einfach eine Karte geschickt und hat auch noch gefragt, ich hoffe, das ist okay, weil wir uns ja nicht persönlich kennen. Also sie hat auch jahrelang uns unterstützt, mich nicht persönlich kennengelernt, aber und die hat mir dann auch nochmal einfach was zugesprochen, auch christlich zugesprochen. Oder ein anderes Mädel, das mir E-Mails schreibt in Momenten, wo ich echt wirklich hinschmeißen will, wo ich wirklich sage, ich mag nicht mehr, ich verkaufe dieses Haus, ich mache es nicht. Dann kommt von ihr, obwohl sie es nicht weiß, eine E-Mail, weil sie den Eindruck hat, dass Gott ihr gesagt hat, sie soll mir sagen, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas, was im Moment wirklich wie Arsch auf Eimer passt. Und das ist sowas, wo ich einfach denke,
da hat doch jemand seine Finger im Spiel.
Und das kann ich manchmal gar nicht so fassen. Ich kann das da nicht so. Oder ein anderer Leuchtturmwärter, der mir letztens von Amazon Wunschzettel. Ja. Leuchtturmwärter, muss ich dazu sagen, waren Leute, die unsere Beratungsstelle regelmäßig oder einzeln mal unterstützt haben finanziell, weil die Beratungsstelle hieß Kleiner Leuchtturm und die Leute, die unterstützt haben, waren unsere Leuchtturmwärter. So. Und der hat mir einfach was von meinem Wunschzettel geschickt und im Prinzip genau das, was ich jetzt gerade brauche, um was ganz anderes, sag mal, zu versuchen. Ich weiß, in welche berufliche Richtung es geht, so, aber das konnte sie auch nicht. Ich meine, gut, auf dem Wunschzettel sieht man das ein bisschen, aber das war auch sowas, das haut mich dann um, ne? Das ist dann das, wo ich immer noch sprachlos bin. Und was mich echt rührt. Und ich kann nochmal echt an dieser Stelle nutze ich das einfach, um nochmal Danke zu sagen, weil ihr macht mich echt, jetzt muss ich gleich schon wieder rein. Es macht mich echt, so, es macht vieles heil, was kaputt gegangen ist. Und das ist, das rührt mich sehr. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Gott mir einen Lottogewinn schenkt, damit ich allen Leuten, die mir jemals was gegeben haben, anonym was zurückgeben kann. Aber scheiße, jetzt habe ich es gesagt, dann wissen die es, also kriege ich keinen Lottogewinn. Aber das wäre echt mein Wunsch. Ich würde es einfach unglaublich gern zurückgeben. Und das ist auch ein Grund mit, warum ich mit dem Blog offiziell angefangen habe, um einfach zu sagen, weil dadurch kann ich vielleicht was zurückgeben. Ich kann dadurch vielleicht, ich hoffe es irgendwie, dieses Thema mehr erklären. Ich kann mir erklären, was in einem vorgeht und vielleicht auch das andere, dem es passiert ist. Ihr wisst, es sind nicht allein. Es gibt so viele Suizidhinterbliebene. Genau. Und jeder kämpft für sich, weil es immer noch so schambesetzt ist und so traurig ist und weil viele einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Ich blende hier schon eine ganze Weile argus-selbsthilfe.de ein. Das hast du auf deiner Seite empfohlen. Das ist für Argus, habe ich das nicht gesagt? Argus e.V., ja doch.
Ja, genau.
Das Argus ist für Angehörige, die können sich da hinwenden, oder?
Genau, das habe ich nämlich auch gemacht anfangs und das hat mir echt, weil da gibt's ein Forum, wo man sich anonym anmelden kann und die anderen haben mich so unterstützt. Ich war nicht lange da, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dann auch selber mal weitermachen wollte. Aber die machen echt eine wundervolle, auch ehrenamtliche Arbeit und leben auch allein von Spenden. Deswegen habe ich auch immer, okay, wenn ihr allgemein was tun wollt, ich glaube, dem Verein zu helfen wäre auch was echt Gutes. Und die bieten auch Selbsthilfegruppen an für Hinterbliebene, auch wenn der Suizid schon Jahre her ist oder Jahrzehnte her ist oder wenn es ein guter Freund war oder ein Bruder, Schwester, wer auch immer. Weil ich glaube, wenn man sich mal so umhört, fast jeder kennt irgendjemanden, der sich das Leben genommen hat. Und wenn es nur weit entfernt ist irgendwie. Ja. Es ist kein Randthema. Leider nicht. Suizid gehört zu einem, ich weiß nicht mehr, der wievielten Todesursache, keine Ahnung. Ich glaube kurz hinter.
Ich glaube bei jungen Leuten sogar die häufigste. Also gerade die Jüngeren zwischen 14 und 30.
Es sollte kein Tabuthema sein. Es sollte in die Mitte, in die Mitte gehören. Und rede drüber. Was ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen kann, was vielleicht, wenn das in eurem Umfeld passiert oder so, weil ja dann viele einfach nicht wissen, was soll ich tun oder auch Angst haben, den Angehörigen weh zu tun oder dann aus Verunsicherung gar nichts tun. Bitte tut irgendetwas, aber tut nicht nichts. Lasst die Leute nicht alleine, weil die sind schon verlassen worden. Das ist das schlimmste Gefühl, verlassen zu werden. Und die brauchen eine Ersatzfamilie, sie brauchen ein soziales Gerüst, sie brauchen eine Hängematte an Menschen, die es gut mit ihnen meinen, die sie auffangen. Es kann sein, dass man auch mal blöde Sprüche sagt. Ja, also ich meine, bei mir, es gab auch genug Leute, die viele, die versucht haben, mir zu helfen, aber die nicht wussten, wie. Und ich habe instinktiv gemerkt, okay, so ungefähr 60% der Vorschläge sind für die Tonne für mich. Aber was für mich gezählt hat, war einfach, dass sie es versucht haben und dass sie mich nicht alleine gelassen haben. Und das ist echt wichtig. Hm. Also
du hast ja vorhin schon mal angedeutet, dass auch was Gutes passiert ist. Kommen wir doch mal zu dem guten Teil.
Ja, also ich meine, einen guten Teil habe ich gerade erwähnt. Das ist einfach, das ist so eine, dass ich einfach gemerkt habe, dass andere Menschen dann ja einfach trotzdem für mich da sind. Aber ich habe auch neue Menschen kennengelernt in meinem Leben in diesem Jahr. Mhm. Und die mir echt wichtig geworden sind. Also ich möchte, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich kurz nochmal Danke sagen an die liebe Suse und an die Sabine, falls sie das jetzt hören.
Suse und Sabine.
Ja, das sind meine Dresdner Mädels. Die Suse ist eine
Ich komme auch aus Dresden. Freundin.
Ja, genau, ja. Ihr seid super.
Das ist ein Nest.
Die Suse kommt aber nicht aus Dresden, die lebt aber in Dresden. Und die kommt aus dem Ruhrpott und ist eine uralte Freundin von Markus. Und der Markus hat früher immer gesagt, wenn ihr beide euch mal trefft, ne, das wird lustig. und so war es auch. Und die Suse hat von Anfang an, nachdem Markus gestorben ist, mich so berührt und mich so begleitet. Und ich habe sogar nachher auf der Seebestattung ein Zitat von ihr vorgelesen, weil das war von Adrian Pless. Und Adrian Pless ist von mir ein Lieblingsautor. Und ja. Von der Suse auch und es hat so gepasst und über die Suse habe ich die Sabine kennengelernt und die sind für mich so enge Freundinnen geworden.
Ja.
Das hat sich aber auch alles in diesem Jahr erst entwickelt und das ist eine Freundschaft, die über von Ost nach West geht, quer durch Deutschland und die mir unglaublich wertvoll ist. Das sind neue Freunde und meine alten Freunde sind auch geblieben, die meisten. Und das ist, ich sehe gerade, der Klaus hat auch was geschrieben.
Der Klaus?
Ja, ich hoffe, Klaus, dass das so ist. Den Klaus kenne ich schon ganz, 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 ganz lange.
Klaus Fischer.
Ist ein Schriftstellerkollege, der schreibt auch ganz lustige Bücher, so im Stil von Adrian Pless.
Ja, lustig, so. Muss ich mal gucken.
Hallo Klaus.
Er schreibt, Nicole, vielen Dank für deine Offenheit. Ich bin ganz sicher, dass du vielen Menschen damit eine große Hilfe bist. Ich lese das immer vor für die Podcast-Hörer, die das später nur hören.
Ja, genau. Dann kannst du auch das von Elisa vorlesen, weil das Elisa...
Ach Nicole, du gibst ganz viel zurück. Du bist eine tolle, starke Frau und mir oft ein Vorbild. Sei ganz herzlich umarmt.
Die Elisa spinnt, weil die ist nämlich manchmal auch ganz oft ein Vorbild. Also Elisa kenne ich auch nicht so lange und es ist eigentlich auch nur so ein WhatsApp-Kontakt, aber die ist mir auch, die haut ab und zu so ein paar Impulse raus, die mir im Leben echt weiterhelfen.
Ja.
Also dafür die bin ich auch dankbar. So, Elisa, jetzt mal ganz offiziell. So. Hätten wir das auch geklärt.
Wen hast du denn noch so kennengelernt?
Wen habe ich denn auch so kennengelernt, genau. Ja, das ist jetzt was vielleicht dann manche ein bisschen irritierend finden oder fanden, wo so meinen näheren Freunden Umfeld fanden, das irgendwie gar nicht irritierend. Ich hab ja einen neuen Freund, den Wikinger, den nenne ich so.
Den Wikinger.
Chris, genau. Und das ist eigentlich auch so eine sehr skurrile, lustige Geschichte irgendwie.
Lass uns dran teilhaben.
Chris habe ich kennengelernt letztes Jahr an meinem Geburtstag, also vor Markus' Tod. Da haben wir uns in einem Forum kennengelernt. Ich habe mich abends mit einer Freundin noch getroffen, so irgendwie kurz, habe noch mit ihr gechattet und dann in einem Forum kann man sehen, wer gerade Geburtstag hat. Und Chris hat so 40 Minuten entfernt gewohnt, also hier in der Region, und hatte das gesehen, dass ich online war und dass ich Geburtstag habe. Hat mir einfach so unbekannterweise alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Und dann habe ich noch gesagt, hey, du bist der Erste, der mir zum Geburtstag gratuliert. Das ist so. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten, also als Freunde. Und und dann haben wir irgendwann entschieden, dass wir uns doch auch ganz gerne mal treffen wollten. Und dann das wollten wir uns eigentlich in der Woche treffen, als Markus gestorben ist. Dann hat Chris noch gefragt, wollen wir uns dann auch alle zusammentreffen, also mit Markus und mit der Lütten oder alleine. Und dann hat Markus noch zu mir gesagt, ja, fahr mal alleine hin, weil ist ja dein Freund. Und und ich habe tatsächlich, nachdem Markus gestorben ist, dann noch so, habe ich echt noch gedacht, oh, jetzt musst du aber trotzdem Chris Bescheid sagen. Ich habe noch dran gedacht, tatsächlich in all dem Chaos, dass ich eben nicht kommen kann, weil zu unserem Treffen wahrscheinlich nicht kommen kann, weil mein Leben sich gerade krass verändert und mein Mann verschwunden ist.
Ja.
Und dann hat Chris mich erstmal so ein bisschen in Ruhe gelassen und hat dann so nach einer Woche gefragt, ob denn Markus wieder aufgetaucht wäre. Und dann habe ich ihm erzählt, was passiert ist. Und das konnte er auch erstmal nicht fassen. Und dann, ich glaube, nochmal so, ich weiß gar nicht mal, so zwischendurch immer mal gefragt, wie es mir geht und mir auch zugehört. Und dann haben wir angefangen, uns wieder zu unterhalten über WhatsApp. Das war für mich so die Kommunikation schlechthin, weil man einfach Nachrichten hinterlassen kann und die dann abhören und beantworten kann, wenn man Zeit dafür hat.
Ja.
Ja, und irgendwann hat er gesagt, so, ich hab echt Zeit, wie kann ich dir denn helfen? Was, weil er nicht weit weg wohnte. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich glaube, man kann mir gerade nicht helfen, außer dass vielleicht sich irgendjemand um die Lütte kümmert, weil ich so viel erledigen muss. Und zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass meine Eltern auch nicht mehr hier waren. Die waren ja lange Zeit hier und die mussten aber auch immer wieder arbeiten. Und also meine Eltern wohnen im Ruhrgebiet.
Ja.
Deswegen ging das nicht mehr. Und da musste ich das irgendwie so planen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich meine, gut, ich kenne dich jetzt noch nicht persönlich, aber in Glütte ist es ja gewohnt, eigentlich auch eine männliche Bezugsperson zu haben. Vielleicht ist es für sie einfach schön, wenn sie einen Mann hat, mit dem sie einfach mal spielen kann, so wie früher mit ihrem Papa. Ja. Und dann kam
und so
der vorbei.
Kam es dazu.
Und dann kam der vorbei und dann habe ich die Tür aufgemacht und dachte, oh. Und er dachte, oh.
Oh.
Ja, ups, was ist das denn jetzt so?
ja.
Nun bin ich ja selber aus einer Beratung und habe dann so für mich gedacht, okay, nee, Nicole, also jetzt eine neue Beziehung anfangen, das geht nicht, weil wahrscheinlich bist du einfach nur einsam und willst nicht alleine sein und man will ja den einen nicht durch den anderen ersetzen und so und sei mal vorsichtig und überhaupt, aber das war nicht so. Ich habe das auch von Anfang an zu Chris gesagt, ich brauche keinen Retter und ich brauche keinen, der mir irgendwie aus der Patsche hilft. Aber es war auch gar nicht sein Anliegen. Ich habe vorher so viele Jahre mit Markus gelebt und ich habe Markus auch echt geliebt, ne? Aber ich weiß, das klingt jetzt gemein. Und es passt irgendwie nicht zusammen, aber es ist so. Ich habe noch nie so etwas für einen Menschen empfunden, was ich für Chris empfinde. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Wenn man solche Filme sieht wie Hollywood und so, ich habe immer gedacht, na ja, das ist halt Hollywood, weil Verliebtheitsphase hört auf und dann ist es halt, das sind halt Filme. So, das gibt's im echten Leben nicht so. Das gibt's einfach nicht. Habe ich gedacht. Ja. Mhm. Und dann stand der Wikinger vor der Tür.
So. Der Wikinger.
Der Wikinger. Ja, dann nenne ich Wikinger, weil er so ein bisschen so aussieht.
Ja, ich hatte auch gerade ein Foto. Geht dein Stream wieder? Ja. Siehst du wieder was?
Was?
Siehst du das wieder? Ja?
Nee, ich sehe den Stream. Nicht.
Okay, aber ich hatte ihn gerade eingeblendet, das Foto mit uns zusammen.
Genau, und der Witz ist ja, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch ein Foto von ihm gesehen und gesagt, hey, das ist ja lustig, du hast ja dieselben Locken wie meine Tochter.
Ja.
So, und wenn die jetzt dann eben zusammen unterwegs sind, dann denken natürlich alle, dass er der Papa wäre, weil die ja halt dieselben Haare haben. Ne?
Ja.
Aber das ist jetzt, das ist halt echt zufällig. Ich meine, man kann natürlich jetzt irgendwie anfangen, irgendwelche wilden Überlegungen dann zu hören. Also dann gab es natürlich auch schon so ironische Sachen wie, aha, so, das ist der eigentliche Vater von der Lütten und der Markus hat sich bestimmt nur umgebracht, weil er das jetzt herausgefunden hat und keine Ahnung, was ich meine.
Oh Gott.
Aber so böse Geschichten, aber es ist tatsächlich so gewesen und ja, und ich bin darüber auch immer noch sprachlos, weil ich mit sowas und echt überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich weiß noch, dass ein Freund von mir, der seine Frau auch verloren hat, dass der so ein paar Wochen nach Markus Tod zu mir gesagt hat, ja Nicole, und es wäre doch schön und wir sind doch noch jung und es wäre doch gut, wenn wir nicht alleine bleiben und wenn unsere Kinder nicht alleine groß werden, weil er hat auch zwei kleine Kinder hatte und so und der hat auch eine neue Frau. Und dem ist es auch so schwer gefallen, das seinem Umfeld zu erklären, weil es ist ja auch so, man weißt du, dass die dann sagen, wie kannst du denn einen durch den anderen setzen? Das ist aber nicht so. Also es ist.
Ich glaube, man muss dann wirklich so diesen Gedanken wegkriegen, ich muss mich jetzt dafür rechtfertigen, weil man das nicht muss.
Nee, muss man auch nicht, weil Liebe passiert und es ist ja auch mit Freundschaften so. Also man so als Kind sagt man so, ja, das ist meine beste Freundin. Die hast du aber eigentlich, also vielleicht hat man die, aber es ist ja so, dass jeder Mensch, mit dem man irgendeine Form von Beziehung oder Freundschaft hat, ist für einen individuell total wertvoll und deswegen kann man auch mehrere Menschen gleichzeitig lieben und ich liebe auch Markus immer noch und ich bin immer noch traurig, dass er weg ist und ich habe auch regelmäßig Abstürze, weil er mir auch fehlt, aber trotzdem ist es so, dass ich klassisch auch dann verliebt war, gleichzeitig traumatisiert, aber irgendwie auch verliebt und Ja, und dann kam der einfach vorbei. Und der Witz ist ja jetzt, ja, der ist ja Niederländer. Also,
ja.
Der wollte eigentlich in die Niederlande zurückziehen. Der musste sein komplettes Leben auch umschmeißen. Der hatte Bewerbungen laufen. Der wollte, hat sein Haus verkauft, auch so ein altes Landhaus.
Mhm.
Und wollte zurück in die Niederlande ziehen. Der musste auch sein komplettes Leben umschmeißen und so überlegen, was er jetzt macht. Und hat einfach gesagt, ja, ich entscheide mich für dich und ich bleib bei dir. Der wollte auch nie Papa sein. Jetzt hat er ein Kind.
So ja. Schnell kann es gehen.
Und seit gestern den ersten Elternratsvorsitzenden im Kindergarten.
Wow. Jetzt lässt es aber kommen.
Ja, ja und das ist dann, ja, das sind dann natürlich dann so schöne Sachen, wo man sagt, hey, wow, so, ne? Aber trotzdem ist es so, dass ich Chris in viele Sachen für mich selber nicht mit einplane, zum Beispiel auch nicht in die Hausrenovierung, weil ich durch den Suizid die Erfahrung einfach, die ist so eingegraben, verlassen zu werden und dann am Existenzminimum zu kratzen,
ja.
dass ich eben sage, okay, ich plane das jetzt ohne diesen Mann. Obwohl der das nicht will, obwohl ich auch weiß, dass ich mich auf den ganz anders verlassen kann. Aber da ist man dann einfach irgendwie, die Erfahrung hat man dann einfach einmal gemacht und habe ich gemacht und dann ist es so, dass ich da einfach vorsichtig bin oder neurotisch gestört. Ja. Krank.
Nein, ich glaube, das ist schon nachvollziehbar.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Wenn ihr wollt, stellt gerne noch Fragen in den Kommentaren.
Ja, vielleicht sind die jetzt alle so geschockt, dass ich einen neuen Mann habe. Als weiß, also da war es vielleicht so ähnlich wie mit dem Suizid, da war es eben auch so ein Tabuthema und da gab es dann auch zumindest so ein, zwei Reaktionen, die dann nicht so schön waren und die dann auch gesagt haben, du musst das Trauerjahr durchhalten und du darfst mit dem auch höchstens befreundet sein, aber du darfst mit dem keine Beziehung eingehen, weil das machen Christen nicht und so weiter und das ist sowas, wo ich sagen muss, weil wir haben, glaube ich, ja auch angekündigt vorher zu fragen, wie sich mein Glaubensleben verändert hat.
Stimmt, ja.
Ich habe gemerkt, einfach schon vorher, mein Leben war ja schon vorher irgendwie geprägt von Extremsituationen, aber dass in solchen extremen Lebensphasen die ganzen ethischen, moralischen Sachen, die wir in Gemeinden lernen, also in Kirchen, aber auch in Freikirchen lernen, nicht mehr tragen. Und auch nicht mehr helfen und eher alles noch schwieriger machen. Und dass nur eine Sache bleibt und das ist echt Gott höchstpersönlich. Und das andere ist so unwichtig. Ich weiß, dass es jetzt viele vielleicht irgendwie blöd finden, aber das ist das, was mich durch das Jahr durchgetragen hat. Und dann ist es mir egal, ob im Alten Testament steht, dass nur irgendwelche Brüder dann einen wieder neu heiraten müssen, weil man die zurückgebliebene Witwe ist oder so. Ist mir scheißegal. Weil ich merke, dass Gott mich begleitet und mich versorgt. Und wenn es durch einen niederländischen Wikinger ist, ja. Was die Ironie ist, weil Markus den...
So schön, die Bezeichnung.
Ja. Markus hat ja damals seinen Autounfall, seinen Motorradunfall gehabt mit ein paar Niederländern. Und hat natürlich immer seine Witze gerissen über die Niederländer, obwohl er das denen auch vergeben und verziehen hat und so. Aber Markus Querschnittslähmung durch Niederländer, wer kommt nach seinem Suizid vorbei? Ein Niederländer. Das ist natürlich schon sowas. Da schließt sich dann so ein Kreis, ne? Das ist schon irgendwie sehr ironisch. Und so ist aber das, wie ich Gott kenne, irgendwie alle Jahre, dass er Gott, ich meine, guck dir Jesus selber an, der ist selber in seiner Zeit so unkonventionelle Wege gegangen.
Mhm.
Warum sollte er mit diesem Persönlichkeitszug aufhören?
Ja. Sag mal, Regenbögen, haben die für
ist
dich...
Ist er gläubig, der Wikinger, wird da
ist
gerade
gläubig?
Gefragt.
Ja.
Da stelle ich die Frage zurück, ist das denn wichtig?
Ja, dann warten wir mal. Ist das denn wichtig?
Ja, genau. Ist das denn wichtig? Also das Argument kann mich dann auch so die Frage davon abgesehen, dass du das Trauern ja nicht beendet hast und überhaupt ist er denn überhaupt ein Bruder im Herrn? Also so.
Mhm.
Die Frage kann ich beantworten. Nö. Danke, Andrea. Da hast du recht. Also Andrea hat gerade geschrieben, nö, ist nicht wichtig.
Mhm.
Aber es ist trotzdem gut, dass du fragst, weil das auch wieder so ein Tabuthema ist. Nee, der Wikinger ist nicht gläubig, der Wikinger ist Atheist.
Andrea bezog das Nö
auf meine Frage, oder? Habe ich zumindest verstanden, ob das wichtig ist.
Ach so, ob das wichtig ist, genau, weil ich dachte gerade, woher weiß sie das denn?
Also ich kenne Andrea nicht. Also er ist Atheist, aber er hat die absolut selben Werte wie ich. Ich finde, er ist manchmal in seinem Verhalten christlicher als viele, viele Christen, die ich kenne. Das ist, aber er lässt meinen Glauben total stehen und das, der Witz ist auch, dass er mich dran erinnert und sagt, hier, möchtest du jetzt nicht mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind, da ist eine offene Kirche, möchtest du nicht beten gehen oder der auch mit in den Gottesdienst geht, der jetzt der erste Elternratsvorsitzende eines evangelischen Kindergartens ist, der die Lutherrose kopiert und als Gruppenbild von einer Gruppe reinsetzt und der mir sagt, dass ich dem Pastor, dass ich der hierher kam, um mir die Botschaft zu überbringen und so ein bisschen, mit dem ich so eine etwas blöde Vorgeschichte habe, der mir dann sagte, möchtest du den Pastor nicht vergeben? Also der ist, kann sich absolut in meine Glaubenswelt hineinversetzen und kann das stehen lassen, aber ich akzeptiere auch, dass das nicht sein Weg ist. Und wir haben aber den Deal, dass wenn er, wenn er denn irgendwann mal sterben sollte und er sollte Jesus begegnen, dass er dann sagt, okay, Nicole hat doch recht gehabt. Und naja, wenn er recht hat, dann hat sich ja sowieso erledigt. Also sind wir uns da... sind wir uns da so ziemlich einig. Und das funktioniert auch gut und das ist sehr schön.
Ja. Schön. Ich freue mich für euch.
Ja, danke.
Mal, wir sehen hier die ganze Zeit das Bild, wo du Locke dich als Regenbogen anmalt.
Hast du mich als Regenbogen anmalt, genau.
Genau.
Ja, der Regenbogen, ja.
Du magst Regenbögen, ne?
Ich mag Regenbögen, aber tu die auch.
Tu die auch.
Ja,
schon wieder den Namen gesagt, Mensch.
Ach, egal. Was soll's. Also sie liebt das auch. Ich schon vorher mag ich Regenbogen, aber sie hat dann irgendwann damit angefangen, dass sie sagte zu Karneval, oh, ich möchte gerne als Regenbogen verkleidet gehen. Mhm. Ja, also hat sie mal so, habe ich ihr ein Regenbogenkostüm genäht und dann wollte sie sich als Regenbogen schminken und uns auch als Regenbogen schminken und dann, ja, ich finde das auch schön, weil also ich meine, der Regenbogen ist ähnlich wie die Farbe Grün Hoffnung, aber er ist einfach auch so bunt und so vielfältig. Und das ist was, ist ja auch so ein Wert, der mir seit jeher wichtig ist, also auch bei ebenerdig wichtig war, dass Gott jeden Menschen liebt und dass egal, wo wir herkommen, welche Kultur wir haben, wie kaputt wir sind, wo...
Du hast es auch, ja.
Ja.
Ich habe dich unterbrochen.
Und, das ist eben so, also das ist das. Und ich meine, klar, die Geschichte mit Noah, ne? Also so lange... Und das ist für mich eben auch dieses, wie lange kann ich mit dem Kopf über Wasser bleiben, ohne zu ertrinken? Wann ist endlich mal Land in Sicht? So, ne?
Das du
ist
hast
ein Thema, was ich ja immer noch habe.
Auf der Facebook-Seite, ich glaube vor ein paar Tagen oder vor 2 Wochen oder so, was Tolles über Regenbögen geschrieben. Und ich dachte, das lese ich mal vor, weil ich das so schön fand.
Okay.
Ja. Also ich habe das auch gerade eingeblendet und auch die Lütte mit als Regenbogen verkleidet. Also du hast geschrieben, Lütte Locke liebt Regenbögen. Sie war sogar schon einer. Ich bin so aufgeregt. Zu Karneval dieses Jahr. Ich liebe Regenbogen auch. Nicht nur, weil sie ein Symbol für Gottes Versprechen sind, seinen Bund mit den Menschen zu halten und ihnen in Jesus immer wieder eine Brücke zu ihm zu bauen, sondern wegen der Überraschung. Nach Sturm und Regen und Hagel, den viele als ungemütlich oder sogar bedrohlich empfinden, entsteht durch die Sonne, die in manchen Jahreszeiten auch als ungemütlich und in manchen Regionen als bedrohlich empfunden wird, dieses farbenfrohe Gebilde. Mit aller Vielfalt, mit aller Zerbrechlichkeit. Ein einmaliges Kunstwerk in einem kleinen Zeitfenster. Ein Geschenk, das man nicht erwarten kann, das mal ist und mal nicht, so kostbar wie jeder einzelne Mensch. Das fand ich schön.
Stimmt. Ja, das ist nur mal so vorliest, Ich schreibe sowas manchmal und dann vergesse ich das wieder. Also
gut, dass es mir aufgefallen ist.
Gut,
und dann
ist dir aufgefallen.
Dachte ich mir heute eigentlich, es wäre doch voll schön, wenn ich so einen Regenbogen über euer Haus da hinkriege. Aber das geht natürlich nicht. Und dann hatte ich eine andere Idee. Und wenn du jetzt in die Küche gehst, dann entdeckst du sie vielleicht.
Was? Ich soll jetzt in die Küche gehen?
Ja, geh mal in die Küche.
Was hast du denn jetzt gemacht?
Och, ich habe nichts gemacht. Also vielleicht.
Ich habe so eine böse Vorahnung. Ich glaube, der Wiking hat sich vorhin verplaudert.
Oh, ich verplaudert nein.
Nicht. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, ich will heute Abend die restlichen Kartoffeln noch essen, die Tuli nicht aufgegessen hat. Nein, machst du jetzt ein Live-Foto? Was scheiße.
Ich mache kein Live-Foto.
Er macht ein Foto.
Ja, aber das ist nicht live, keine Angst.
Gott, du hast einen Regenbogenkuchen
Ein
gebacken.
Regenbogenkuchen.
Wann hast du das denn gemacht?
Das hat eigentlich der Carsten letzte Nacht gemacht,
Ach so,
als
der
ich schon
Carsten hat das
geschlafen
gemacht.
habe.
Och, dein lieber, lieber Carsten. Dankeschön, Carsten. Oh Mann, ich dachte, der Wikinger hat den Kuchen gebacken. Wir haben nämlich sowas Ähnliches bei Tulis Geburtstag gemacht und haben. Wann ist das denn angekommen? Ihr seid ja irre. Mann, warum müsst ihr mich auch ständig immer alle zum Heulen bringen? Das ist aber echt gemein. Ja, hier sehe ich das gerade. Was hast du denn da noch geschickt? Puderzucker.
Puderzucker.
Puderzucker. Das ist ja. Du bist uns gerade live auf Sendung, Chris. Jetzt sagt er nichts mehr, nur den Daumen
Jetzt,
hoch
aber
oben.
wir haben ihn Puderzucker sagen hören.
Puderzucker. Was heißt Puderzucker auf Niederländisch?
Puderzucker.
Puderzucker.
Haben wir alle noch was
Oh.
gelernt?
Oh, das ist
Ja,
aber.
ich hoffe,
Ich
er
danke. Oh,
schmeckt.
ihr seid ja irre. Oh, das ist
Ja.
ganz süß. Dankeschön. Ja. Mann.
Mann.
Mann. Oh, du bist. Aber wie hast du da. Also, Mandy.
Ja.
Karsten. Oh. Ah, süß. Aber ihr wart auch so süß. Ihr seid auch so zwei, die hier so aufgekreuzt sind in diesem Jahr. Das war auch, ja. Genau. Darf ich das noch erzählen?
Ja,
Darf
mach.
ich noch?
Ja.
Also, ja, weil die Mandy und Mandy
Es kann ja nichts
wollte
Schlimmes kommen,
mich.
oder?
Ja,
Nee,
ich werde
ich
jetzt
habe
alles
gerade noch mal
aufmachen.
durchgespult, zurückgespult.
Die Mandy hat, wollte mich als oder uns als Botschafterin immer mal besuchen kommen. Und letztes Jahr im Sommer, da hatten die das geplant und sind dann auf ihrer Durchreise, lustigerweise in die Niederlande, weil da haben die Urlaub gemacht, haben die sind die dann vorbeigekommen, hatten das Plan und dann, ja, und dann ist Markus gestorben und dann sind sie aber trotzdem gekommen und waren ein paar Tage hier. Ich glaube, ihr seid auch nachher nochmal gekommen, oder? Wart ihr nicht auf dem Hin- und auf dem Rückweg hier? Nee, ihr wolltet auf dem Rückweg zu
Nee, ich
fliegen.
glaube, wir waren
Egal.
zweimal da, oder?
Ja, ich auf jeden
Ich
Fall
weiß nicht mehr.
waren sie
Aber
da
wir
und
kommen noch ganz oft.
genau, und das war so schön irgendwie, weil wir immer nur so Online-Kontakt hatten, aber irgendwie war das so, als würde man sich kennen und das
Ja.
ist irgendwie. Und zwischendurch, also es gibt ja auch mal so Wochen oder Monate, wo wir uns nicht hören, nur irgendwie bei Facebook lesen, aber ja, das war auch mir echt kostbar. Und jetzt haben die mir einfach einen Regenbogenkuchen hingesetzt.
Ja, dann weißt
So
du ja, was
live
es ist,
während einer
wenn wir
Sendung.
hier aufgelegt haben.
Ja, das werde ich
Aber
auf jeden Fall
lass
probieren.
Lütte was übrig, bitte.
Ja, oh ja, aber natürlich, die wird sich total freuen. Da mache ich morgen auch Fotos von, wie die
Oh
den vermisst
ja.
und dann sehe ich den Bild. Ja.
Ja.
Ja. So, jetzt sind wir sind schon weit drüber, oder? Ich meine,
Wir
halten die
sind
Leute
schon
noch auf?
drüber,
Ich
aber
sehe.
Wetten, das hat auch immer überzogen.
Ah, okay, ja gut, das ist ja
Wenn
ein
die das
Argument. Aber ich
können, dann
sehe
können wir
gerade
das
hier noch.
auch.
Hier sind noch ein paar Kommentare
Oh,
reingekommen.
guck mal, hier. Ich war so auf den Kuchen. Ich war jetzt echt aufgeregt, da den noch den Text da vorzulesen. Meine Güte. Und ich durfte den ganzen Tag nichts sagen.
Deswegen warst du so aufgeregt und musstest viermal auf die Toilette, bevor wir telefoniert haben.
Ja, völlig fertig. Und das ganz Blöde war aber, man hat es gerochen in der Wohnung, den Leckerkuchen, und ich durfte nichts essen. Ich habe aber
Oh
so ein paar Krümel
nein.
gekriegt, so ein paar Krümel. So ein
Darf ich dir
paar
denn dann,
bunte.
aber es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich dir ein Stück zurückschicke, oder?
Ich glaube, das ist nicht so gut.
Och, ihr seid ja süß. Es wird Zeit, dass ihr vorbeikommt, dann backen wir nochmal zusammen Kuchen.
Genau, dann backen wir noch mal einen Regenbogenkuchen oder einen
Ja,
anderen.
genau. Wenn wir dann noch hier wohnen. Ja, wir werden sehen. Also, hier steht noch, was denkst du, wie Gott über den Freitod denkt? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht für Gott sprechen. Da müssen wir ihn selber fragen. Ich glaube, dass er das wahrscheinlich so grundsätzlich nicht gut findet, weil er uns das Leben schenkt und will, dass wir leben. Aber
Ich
ich
glaube,
glaube, er ist einfach traurig.
er sieht auch
Ich
unsere
glaube, er ist.
Verzweiflung, die wir manchmal im Herzen haben.
Genau, ich glaube, dass er einfach mit uns traurig ist, dass wir an so einem Tiefpunkt kommen, dass wir keinen anderen Ausweg sehen. Das glaube ich sehr. Absolut, dass er mitleidet. Ja, und ich glaube, dass wir die Menschen in der Ewigkeit wiedersehen. Aber ich glaube, Jenny, dann hast du wahrscheinlich jetzt später eingeschaltet, weil darüber haben wir vorhin schon kurz gesprochen.
Genau, also die Aufzeichnung.
Ich sehe gerade, dass Chris auch in den Kommentaren ist. Es riecht wirklich herrlich. Chris, du hast die Erlaubnis, dass du das probieren kannst. falls du das jetzt hörst.
Dann habt ihr ja noch einen süßen Abend vor euch.
Ja, oh schön.
Also was ich noch sagen wollte zu Jenny, die Aufzeichnung von dem Video, die kannst du dir auch noch danach anhören und es ist dann auch auf dem Blog, auf YouTube, Podcast, such dir was aus oder hör es überall.
Genau, dann kann ich danach nochmal nachhören. Ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue, aber
ja, du bist ja eh erstmal mit Kuchenessen beschäftigt.
Ja. Ich muss das jetzt im wahrsten Sinne erstmal verdauen.
Ja.
Aber ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben, ob noch irgendwas wichtig ist.
Ich weiß nicht.
Genau, ehrlich? Oh, warte mal. Sollen wir jetzt mal versuchen, 250 mal genau zu sagen? Nur für Klaus.
Bitte?
Klaus schreibt nämlich gerade, nee, Kölchen, du hast gerade zum 250. Mal genau gesagt. Ja, hallo, ich bin ja auch eigentlich jemand, der immer nur schreibt und der nicht irgendwie, ich bin ja keine Radio.
Ich übrigens auch.
Du hast auch genau gesagt.
Nee, ich schreibe eigentlich auch eher.
Genau.
Diese Idee zu dieser, also Talk-Sendung, habe ich 2 Tage vorher getroffen und dann gemacht. Ich bin echt sehr spontan und mir fängt das an, richtig Spaß zu machen, obwohl ich auch lieber so ein Schreiberling bin.
Ich finde es auch super. Also mir hat das auch echt Spaß gemacht. Also,
und hey, die Technik hat heute funktioniert.
Ja.
Aber der Carsten, der gute Carsten, hat mir ein Mischpult gekauft. Mit weniger Knöpfen.
Also
sonst bin ich zu verwirrt.
Der Carsten kauft dir ein Mischpult, der Carsten backt mir einen Kuchen.
Ja.
Also den Carsten. Carsten können wir nur anpreisen, lieber Carsten.
Und er kommt bauen helfen. Und ich auch.
Was kann der?
Na, wir bauen dann an deinem Haus rum.
Ja. Ja, also betet mal bitte mit dafür, dass
das. Ja, das wäre ganz toll.
Das ist echt mein Herzenswunsch. Das wäre sehr schön, wenn wir hier bleiben können. Und ja, das wäre wirklich, wirklich schön. Wirklich, wirklich. Oh, warte mal, Klaus, ich krieg dann aber noch hin. Wirklich, 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 wirklich. Wir müssen jetzt die Lütte hier sitzen haben. Die würde das hinkriegen. Die würde sogar dabei noch zählen. Aber bis 250 schafft sie es noch nicht. Nicht fehlerfrei. Danke, Carsten.
Carsten Mühls.
Okay.
Okay. Ja, jetzt darf ich übrigens auch mit Chris befreundet sein auf Facebook. Weil ich hatte ihm eine Freundesanfrage geschickt und dann hat er gesagt, nee, lehn da ab, weil sonst kriegst du das mit und dann, weil ich musste ihn ja kontaktieren, wohin wir den Kuchen schicken.
So.
Damit du das halt nicht checkst. Und du solltest keinen Verdacht schöpfen. Verdacht.
Nee, hab ich auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, er hat irgendwie was Leckeres vorbereitet, weil ich ja vorhin gesagt habe, auch ich esse nachher noch, ich brauche nachher was nach dem Interview, was ich essen kann. Ich esse die alten Kartoffeln, die Tuli nicht gibt.
Kohlenhydrate am Abend.
Und ja, genau. Ja, egal. Und dann hat er dann irgendwie nur so gegrinst. Und ich kenne ihn ja mittlerweile schon ziemlich gut. Und ich nur so, aber er hat dann nichts mehr. Hat er gut hingekriegt noch so.
Schön. Steffi bedankt sich für den schönen Abend. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es auch schön, dass wir irgendwie auch gelacht haben. Auch obwohl das so ein trauriges Thema ist.
Es ist ein trauriges Thema und das bleibt es auch, weil ich bin damit auch lange noch nicht durch. Aber das ist das, was ich ja von Anfang an wollte, Leben. Und zum Leben gehört das Lachen. Und ich glaube auch, dass es auch etwas ist, was Markus sich echt gewünscht hat, dass ich lebe und dass ich die Hoffnung habe. Und darüber würde er sich sicherlich auch freuen. Und er hat es ja auch. Ich habe ihn ja früher so kennengelernt als echt einen lustigen Typen, der Spaß in den Backen hat. Und ja, also hat er auch immer noch zwischendurch gehabt, aber ja.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Und vielen Dank für alle, die zugehört haben und auch das später noch hören werden. Danke für eure Kommentare. War echt schön heute Abend.
Und wer danach noch Fragen hat, also ich bin jetzt natürlich nicht offiziell, ich werde nicht als Beraterin arbeiten und ich habe auch echt, komme manchmal nicht hinterher und bei Lütte Lockes Landhof auf der Facebook-Seite bin ich echt ein schwerer, schlechter Nachrichtenbeantworter. Aber wenn ihr irgendwie bei irgendwelchen Blogs oder so oder irgendwie oder hier anschließend noch Fragen habt, so mündlich geht es natürlich besser. Aber wenn irgendwie was sein sollte, dann Ich muss nochmal überlegen, ob man vielleicht einen extra Blogbeitrag schreibt oder so.
Ja.
Gerne. Traut euch.
Traut euch, genau. Okay. Na dann, schlaft schön oder esst noch Kuchen.
Und die Niederländer sagen würden, schlaf lecker.
Schlaf lecker? Okay.
Schlaf lecker. Aber ich weiß nicht, ob es Schlaf heißt. Also wenn jetzt Niederländer dabei sind, Verzeihung. Schlaf lecker. Ja.
In der nächsten Woche wird Stefanie zu Gast sein. Stefanie ist vom Hals abwärts gelähmt. Einige erinnern sich bestimmt noch dran. Wir haben mal so eine Blockaktion gestartet und ihren Treppenlift geschenkt quasi. Aber das vertiefen wir dann nächste Woche noch. Okay, dann macht's gut und bis nächsten Freitag. Tschüss.
Tschüss.